höre unaussprechliche Worte. Möchtest du das? Wir haben es schon öfters erlebt. Mein Sohn, also der David, der kam mal nach Hause und sagt, Mama, heute habe ich was ganz Interessantes in der Kirche erlebt. Ich spiele Klavier und plötzlich, während ich fertig bin und aufgehört habe, plötzlich spielt, so wie jetzt, Musik im Hintergrund. Und ich knüpfe an diese Musik wieder an und ich spiele weiter. Das ist also beim David passiert und das gleiche hat auch der Peter erlebt. Und sagt, du wirst nicht für möglich halten, ich habe himmlische Musik gehört und ich habe dann an dieser himmlischen Musik wieder weitergespielt. Engelsgesang. Elisabeth Syrer war mal hier und sie hat uns mal eine CD oder eine Kassette vorgeführt, also aufgenommen in einem Gottesdienst. Kinder Gottes haben Gott gelobt und hinter diesem, nach dem Lob und Preis, geht oben irgendwo Musik weiter. Das war nicht der Nachbar. Oben auf dem Dach oder nein, es gibt außersinnliche Wahrnehmungen, und sogar aufgezeichnet. Das Gleiche geschieht auch, wenn Gott zu uns redet. Gott gibt uns manchmal ein Stichwort und dann geht die Botschaft weiter. Wir werden 2. Korinther Kapitel 12, ich lade euch ein, lasst uns 2. Korinther Kapitel 12 aufzuschlagen. Wir werden kurz da anschauen. Paulus war entrückt. Er sagt, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, war ich im Geist, ich weiß nicht, wie dieser Mensch auch hieß. Er umschreibt sich selbst und er sagt, ich möchte ein bisschen narr sein. Es ist ein Stück Ironie, was er sagt. Er will die Korinther, die nämlich so viel von sich hielten, ach, zu uns redet Gott, ach, uns offenbart sich der Herr und so weiter, sagt, Leute, ich will euch sagen, was ich alles erlebt habe. Vielleicht bevor ich das lese und bevor ihr aufschlagt, ich will euch nur verständlich machen, dieses Kapitel hier, Kapitel 12, 2. Korinther, verständlich machen. Ich verteile in Kiel, oben in Norddeutschland, ich glaube es war in Kiel, Traktate und lade ein zur Evangelisation. Und dann gebe ich so einer älteren Dame mit einer Hornbrille, sehe noch wie heute, gebe ich einen Einladungszettel. Und dann, damals war ich ja noch viel jünger, und dann sagt sie, junger Mann, was wissen Sie vom Leben? Ich hab Sie nur eingeladen zur Zeltmission. Was wissen Sie vom Leben? Und ich wusste wirklich nicht viel vom Leben. Ich war noch vielleicht 22 Jahre alt. Dann sage ich, und ich wusste auch wirklich nichts. Sie hat erzählt, wie viele Operationen und was es so schon alles hinter sich hat. Ich sage, lieber Gott, hilf mir. Und dann sage ich, wissen Sie, entschuldigen Sie, aber ich habe schon eine Herz- und Gehirnoperation hinter mir. Sagt sie, um Himmels Willen, wie haben Sie das überlebt? Um Himmels Willen. Und dann habe ich erzählt, also dass Gott mir einen neuen Geist, einen neuen gewissen Geist gab und ein neues Herz. Zu der Zeit war Barnett, dass die Herztransplantation gemacht hat. Also das fiel mir gerade so ein, also ein neues, also Herz- und Gehirnoperation. Aber dann sagt sie, um Himmels Willen, wie haben Sie das überlebt? So ähnlich ist auch die Geschichte hier von Paulus. Die Korinther rühmen sich. Also sie protzen von Gaben und Talenten und Charismen und Zungenrede und Zungengesang und Weissagung und Prophetie und Engelerscheinungen etc. Und er sagt, Leute, ich habe was erlebt. Ich war im dritten Himmel. Wo ist das der überhaupt? Und dergleichen. Und er beginnt sich zu rühmen gegen diese superheiligen Korinther, die sich in ihrer Geistlichkeit sowas eingebildet haben. Und er sagte hier, ich nur jetzt mal die erste Zeile, ich hörte unaussprechliche Worte, als er drüben war. Ich hörte unaussprechliche Worte. Die Korinther, die rühmten sich ihrer Offenbarung. Und hier, Paulus sagt, ich hörte, also unaussprechliche Worte. Kein Mensch kann sie definieren, was es wirklich heißt. Also, Paulus hatte übernatürliches Leben. Er lebte ein übernatürliches Leben. Er sagt, ich rede mehr in Zungen wie alle anderen zusammen. Also, er lebte im Geist. Und wenn sich irgendeiner rühmen konnte, dann war da durchaus der Apostel Paulus. Er hatte die beste Ausbildung, die es überhaupt gab. Zu den Füßen von Gamaliel. Er war Pharisäer von Pharisäern. Also, ein Superheiliger war das schon. Und er konnte auf seine Abstammung zurückrufen, gehen und sagen, ich bin aus dem Stamm Benjamin. Ich bin also durch und durch, also, echter Jude. Ich komme aus gutem Hause. Menschlich hätte sich wirklich einbilden können, dass er was Besonderes ist. Er ist sogar Jesus leibhaftig begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann war er 3 Jahre in der Wüste Arabiens und dann sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Dort, es reichte nicht aus, was er bei Gamaliel gelernt hat, was er in der Gemeinde gelernt hat, nur in der Wüste Arabiens war er da. Dann, er hat sich in der Gemeinde bewährt. Weißt du, manche Leute möchten ganz schnell ganz hoch raufkommen, möchten Älteste werden, die möchten gleich Vorsteher werden, Bischöfe, Päpste werden, Kardinäle werden, die möchten gleich Erzbischöfe werden, so ganz groß rauskommen. Paulus hat zuerst mal gedient in der Gemeinde in Antiochien. Und dann werden sie sogar dienten, Abendmahl austeilen, dies und das und so weiter und für Kranke beten oder was weiß ich, was sie alles getan haben, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Paulus und Barnabas, die waren ausgesondert als Missionare. Also er hat sich, er hätte allen Grund gehabt, sich was einzubilden, stolz zu sein und so weiter. Er ist vom Heiligen Geist gelehrt worden. Mir ist diese Offenbarung gegeben und hat 12 Briefe geschrieben, die also von Paulus in der Gemeinde stammen, also bis heute im Neuen Testament drin sind. Und die Korinther wissen nicht, wie saudumm sie sind mit ihrer ganzen Einbildung und ach, wir haben das, wir sind besser, du bist kein richtiger Apostel und so weiter. Wir kennen noch Maria, wir kennen die Brüder da aus Galiläa, wir kennen, aber sie wissen nicht, was sie reden, durch was Paulus, was für eine Schule Paulus gegangen ist, was er so erlebt hat. Und dann sagt er, ihr zwingt mich zum Selbstlob, ihr zwingt mich. Wenn ich einmal anfange aufzutischen, bleibt euch die Spucke weg. Wenn der dann anfängt zu erzählen, und er konnte erzählen bis nach Mitternacht, also die Leute haben zugehört, gespannt zugehört, ich war entzückt. Ich war versetzt im Paradies. Was für ein wunderbarer Ort, versetzt im Paradies. Dort hörte ich geheimnisvolle Worte, Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Keine Ahnung davon hatte bis jetzt. Er hätte sich prahlen können. Also du siehst Leute, die sich prahlen, ihrer geistlichen Offenbarung, mit denen ist gar nicht so weit hier. Leute, die sich nicht prahlen. Paulus, er hätte sich prahlen können. Aber er verzichtet. Er sagt, er will diesen dummen Gänsen da in Korinth nicht nachmachen. Lass doch die schnattern. Mit ihrem Geschnatter. Dummes Wort, Weibergeschwätz war für ihn. Und so weiter. Dann kommt, ja, die wussten nicht einmal, wie die Engel überhaupt funktionieren und so weiter. Ja, wenn ich als Frau bete, muss ich meinen Kopf bedecken oder nicht bedecken? Wie soll ich mich da richtig verhalten? Also, sie redeten so viel Geistliches und es waren doch so ungeistliche Menschen, so ungeistliche Fragen haben sie gestellt. Und dann, sie lebten in Sünde. Und er sagt einmal, Paulus in Korinthern, weißt du, was bei euch los ist? Nicht einmal die Heiden wissen. Die haben also Inzest betrieben und noch viel schlimmer. Also wenn man den Korintherbrief liest, was für unmoralisches Leben sie führten. Aber sie wollten geistlich sein. Also viele, die so super geistlich sein wollen, die führen also ein unmoralisches Leben. Und dann sagt der Vers 7, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, nicht nur gehört, sondern unbeschreibliche Dinge geschaut. Er hatte Überblick bekommen über so vieles. Über die Gemeinde. Und dann sagt er, und Satan, und du musst vorstellen, Satan schlägt mich mit Fäusten. All das hat er erlebt. Er hat die geistige Realität, nicht nur die wunderbaren Segnungen erlebt, sondern auch den ganzen Unsegen. Und dann, Paulus war ein bewährter Mann. Durch wie viel Trübsal, Leid, Not, Angst und so weiter ist er gegangen. Wie redet Gott? Und höre unaussprechliche Worte. Also wenn du Gottes Reden vernehmen möchtest, wie kommst du dahin? Damit Gott zu dir redet. Damit er sich dir offenbart. Damit du das ähnliche Erlebnis hast wie der Apostel Paulus. Nur eine Sekunde im Himmel zu sein. Eine Sekunde Jesus zu sehen. Eine Sekunde einen Ton vom Himmel zu hören. Nur Pieps, wenn du Pieps vom Himmel hören würdest, wärst schon nicht mehr derselbe Mensch. Zu dem Heilsarmee-General William Booth kam einmal ein junger Mann und sagte, könntest du mir eine Bibelschule raten, wo ich am besten lernen könnte, Wort Gottes zu studieren und so weiter und so weiter. Dann sagt der William Booth, der Begründer der Heilsarmee, weißt du, ich weiß eine Bibelschule für dich. Ich möchte dich nur eine Sekunde über die Hölle hängen und dass du die Hölle unten sehen würdest, wie die Menschen leiden und was die Menschen für Qualen durchmachen, dann bist du der beste Heilsarmee-Soldat, wenn du nur eine Sekunde die Hölle sehen würdest. Und Geschwister, wer einmal die Hölle gesehen hat, der ist ein Missionar. Wer einmal den Himmel gesehen hat, der ist ein Missionar. Wer einmal Gott geschaut hat, der ist ein Missionar. Der ist nicht mehr zu bremsen, der ist nicht mehr zu halten. Und unser großes Problem ist, wir wissen viel von Gott. Aber wir haben ihn nicht geschaut und ihn nicht gehört. So, das wollen wir anders machen heute. Gott redet auf 1000 Arten und Weisen. Und wie empfangen wir seine Stimme? Wie hören wir seine Stimme? Wie werden wir für Gott überhaupt empfänglich? Wir wissen zuerst einmal, Gott verwirrt die Sprachen. Zuerst hat wahrscheinlich Gott Hebräisch gesprochen oder wie auch immer. Wir wissen nicht, was die Ursprache war. Die Menschen haben sich einander nicht mehr verstanden. Sie haben die Welt nicht mehr verstanden. Und sie haben Gott erst recht nicht verstanden, noch viel weniger. Und sie verstehen nicht einmal sich selbst heute. So sind sie verwirrt, dass sie nicht einmal sich selbst verstehen. Gott muss unser Verständnis wieder öffnen für die unsichtbaren Dinge, für die Welt, für die Menschen, die um uns herum sind, für die Nöte der Menschen, für die Ewigkeit. Unsere Augen müssen zuerst geöffnet werden und die Ohren. Gott muss den Knäuel zuerst einmal, in dem wir uns befinden und verwickelt und verfangen haben, entwirren, zur Vernunft bringen. Und das brauchst, weißt du, wenn du so einen Knäuel entwirren willst, du, das ist Heidenarbeit. Gott redet. Wie redet er? Zuerst einmal durch die Verkündigung seines Wortes. Jetzt in dem Augenblick, während ich hier spreche, redet Gott. Ob du das hörst oder nicht, nicht, das ist jetzt einerlei. Aber er redet. Gott ist auf Sendung. Da ist irgendwo rotes Licht eingeschaltet. Aufnahme. Und wir können jetzt aufnehmen. Du hörst das Reden Gottes, indem du anderen Menschen zuhörst und andere Menschen dir Dinge sagen, wo du sagst, woher weiß er das? Wir haben das erlebt, als Gus hier war, aber das muss kein Gus kommen, das kann jeder, der nur aufmerksam auf Gott ist. Da wird ein Lied im Radio gespielt und schon redet Gott und tippt bei dir an. Oder passiert etwas unterwegs. Gott redet sogar durch einen Esel, wie beim Billion. Oder wenn der Hahn kräht, hat Gott schon gesprochen. Denk nur beim Petrus. Gott redet auf verschiedenste Art und Weise. Wir sollten nur hören. Auch der Teufel redet natürlich. Beides gehört zusammen, Gott und der Teufel. Sie sind auf Sendung. Gott redet durch Umstände. Durch verschlossene Türen. Gott hat manchmal sehr viel zu sagen, wenn die Tür zu ist. Damit sollst du nicht durchgehen, das ist nichts für dich. Durch Niederlagen. Oder wie beim Jona, Gott redet durch einen Sturm. Manche Stürme haben in unserem Leben was zu sagen. Aber wir haben gesagt, nee. Ich werde nie vergessen. Damals habe ich am Auto noch nicht so gut mich ausgekannt. Da fahre ich mit so einem Wagen und da blinkt so oranges Lichtle. Ich denke, komisch, dass das Licht immer so blinkt. Muss das immer so blinken? Und dergleichen. Also es hat immer geblinkt. Und weißt du, was ich mache? Ich lang dann rein und ziehe das Kabel raus. Es hat nicht mehr geblinkt. Und ich habe meine Ruhe gehabt. Aber vielleicht so 20, 30 Kilometer habe ich Motorschaden. Weißt du, wir werden gewarnt, aber wir stören uns an den Warnungen. Gott redet auf mancherlei Art und Weise durch einen Sturm. Das blinkt, das geht uns auf die Nerven. Ertrage ich nicht mehr. Anstatt dass wir den Fehler beheben, uns fragen, was hat das mir zu bedeuten und zu sagen, sofort im Handbuch nachgucken, in der Bibel nachgucken, was zeigt es an, was bedeutet dieses gelbe Blinken da? Da war gar kein Öl drin, das war das. Ich habe kein Öl drin gehabt, bin ohne Öl gefahren. Ich habe nicht gemerkt. Ich dachte, das reicht einmal, wenn du in der Werkstatt bist, die gucken danach. Aber du musst auch selber gucken. Wir verlassen uns immer auf die anderen. Die Experten, die müssen gucken. Der Pfarrer, der Seelsorger, die Gemeinde. Nein, du musst gucken. Du bist verantwortlich für deinen Karren. Und wenn der sich frisst, dann bist du selber schuld. Kannst niemand anders die Schuld geben. Ich dachte, ich habe Austauschmotor, also ich habe einen guten Motor und alles drin. Aber nein, wir müssen selber mitdenken und mitgehen. Beim Jona, Gott verschaffte einen Sturm, weil er auf dem falschen Weg war. Gott wollte ihn korrigieren. Aber du siehst also, wie Gott redet. Und dann, Gott redet an uns, zu uns und Gott will uns veredeln. Gott will aus uns eine Persönlichkeit machen. Weil es ist leicht, anderen zu predigen, aber Gott predigt uns auch. Es ist leicht, anderen Zeugnis zu geben, aber Gott bezeugt sich auch bei uns, in unserem Leben. Und beim Jona war das dann so, dass Gott den Sturm schickte, dann schickte er den Rizinus, Segnungen. Gott redet auch durch Segnungen zu uns. Wunderbar, das geht, guck mal, so ein schöner Palmbaum wächst mir über dem Kopf, ist doch angenehm, frische Kühlung, schönes Windchen. Aber dann, Gott nimmt das Gleiche, was er so wunderbar einem gegeben hat, im nächsten Augenblick wieder weg. Da verschaffte Gott einen Wurm und der Baum stirbt. So verstehst du, was Gott dir zu sagen hat durch die Ereignisse des Tages. Gott nimmt uns jeden Tag neu in die Schule, in die Klasse. Und jeden Tag ist er unser Lektor. Und jeden Tag versucht er uns was beizubringen. Du sagst, ja, wie soll ich verstehen? Der Kämmerer hat sich ein wunderbares Buch gekauft in Jerusalem und liest da drin. Und er versteht nicht. Und du hast eine wunderbare Bibel und vielleicht ein paar zu Hause, verschiedene Übersetzungen. Verstehst du, was du liest? Die Bibel wurde im Geist gegeben und die Bibel kann man nur im Geist verstehen. Die Bibel ist nicht in Griechisch geschrieben worden. Wurde als Buchstabe oder Hebräisch oder Aramäisch, aber die Bibel wurde im Geist gegeben. Und die Bibel kannst du nur im Geist verstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass du den Heiligen Geist hast, wenn du an das Wort Gottes rangehst. Geist Gottes, rede zu mir, sprich zu mir, offenbar dich mir. Verstehst du, was du liest, fragte den Kämmerer. Und dann sagte, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du brauchst Anleitung, um die Dinge zu verstehen. Was passiert? Weißt du, vielleicht geht's in deinem Leben drunter und drüber. Ist alles schief und schräg. Und du sagst, mein Gott, was soll das? Dann solltest du jemanden fragen und sagen, mal, hast du eine Lösung? Hast du eine Antwort? Jemand, wo geistlich ist? Jemand, der über dir steht im geistlichen Leben? Dass du fragst, kannst du mir sagen, also mit mir stimmt was nicht. Ich habe Durchfall. Dann kann die Mutti sagen, Kind, du hast was falsch gegessen. Und dann kann man beheben, diesen Fehler. Gott redet durch Naturereignisse. Also Gott spricht zu uns. Worte, wo wir zwischen den Zeilen lesen müssen. Oder zwischen dem Sound hören müssen. Gott redet durch die Plagen, Katastrophen, durch die Krisen. Gott redet zu uns. Sag nicht, dass Gott spricht zu mir nicht. Manchmal kommen Leute und sagen, Gott redet zu mir nicht mehr. Die sind dumm. Gott spricht, Gott brüllt, Gott donnert, Gott lässt die Erde erschüttern. Die Menschen sagen, Gott spricht nicht zu mir. Aber alles spricht, dass Gott spricht. Verstehst du, was du hörst? Ein Professor kam zum Spurgeon. Spurgeon war der Fürst der Prediger, also ein sehr exzellenter Prediger in London. Ich war in seinem Tabernakel mal, das heute noch immer existiert. In London, aber natürlich ist es auch zum Teil zweckentfremdet, aber dort hat er jahrelang gepredigt und jedes Mal eine lange Botschaft, gewaltige Botschaft, war der Fürst unter den Predigern. Da kommt doch zu diesem Spurgeon ein Professor und sagt, ein Gelehrter, und sagt, wissen Sie, Herr Spurgeon, also ich verstehe Ihre Predigt nicht. Es hat mir nichts zu sagen. Es bringt mir nichts. Obwohl er so gewaltig gepredigt hat, der Fürst unter den Predigern, und dann kommt doch so gescheiter Mann und sagt, Ihre Predigt hat mir nichts zu sagen. Ein paar Minuten später kommt eine Oma und verabschiedet sich vom Spörschen und sagt, Ihre Botschaft hat mir so viel gegeben, hat meine Augen aufgetan. Ich bin so dankbar. Das Wort Gottes hat so zu meinem Herzen gesprochen. Du siehst einmal, zu dem einen spricht die Botschaft hat nichts mehr zu sagen. Und zu dem anderen, oder zu der anderen, es hat mir so viel gegeben. Es hat mich so angesprochen. Also es ist Tatsache, was gewesen ist. Es hat mir so viel gegeben. Wenn Leute kommen, wenn die zu mir kommen oder zu einem Prediger kommen und wenn sie sagen, ich verstehe die Predigte nicht mehr, weißt du, was da ist? Da hat Gott ihnen den Geist abgedreht, Strom abgedreht. Da ist kein Empfänger mehr da, da ist kein Empfang mehr da. Was nützt dir ein Handy ohne Batterie und ohne Strom? Kein Empfang mehr da. Da kann tausendmal jemand Nachricht schicken, tausendmal und so weiter. Die Predigten sprechen mich nicht mehr an. Haben mir nichts mehr zu sagen. Und ich werde nicht mehr angesprochen. Weißt, auch das Schweigen Gottes ist ein Reden Gottes. Wenn Gott zu uns nicht mehr spricht, sollten wir hellwach werden. Was ist in meinem Leben schief? Habe ich vergessen nachzuladen, da aufzuladen? Habe ich nicht mehr den Heiligen Geist, dass Gott nicht mehr zu mir redet? Warum schweigt er zu mir? Habe ich irgendwo eine Sünde in meinem Leben begangen? Missfall ich irgendwo Gott? Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Wir sollten auch das, was nicht gesagt wird, als Wort Gottes annehmen. Und was nicht ankommt. Ich denke nur die Geschichte von Jesus und Herodes. Jesus wird vor dem Herodes gestellt, als Gefangener. Herodes freut sich, dass er endlich mal den sehen kann. Er dachte, Johannes der Täufer wäre auferstanden, den er enthauptet hatte. Und das fragt Jesus Fragen. Und Jesus sagt dem Herodes weder Mu noch mehr. Gar nichts. Denn Herodes ist sogar empört. Redest du nicht mit mir? Er hat nichts gesagt. Und warum er mit ihm auch nicht redet, hat nichts gesagt. Redest du nicht mit mir? Und das Geheimnis war, Herodes hat Johannes den Täufer geköpft. Und Johannes der Täufer war die Stimme Gottes. Manchmal haben die Menschen die Stimme Gottes getötet und da hat nicht einmal Jesus mehr was zu sagen. Und dann, was passierte beim Herodes? Später gibt er sich sogar aus, ich bin die Stimme Gottes. Und er verfault er am lebendigen Leib. Wenn Gott nicht mehr spricht, gibt sich der Mensch als die Stimme Gottes aus. Und ich bin die Stimme Gottes. Und dann muss Gott kräftig zuschlagen und einfach ihm das Leben nehmen. Sonst erhebt sich noch über Gott. Wenn Gott nicht redet, vielleicht hat er sich zurückgezogen. Vielleicht macht er nicht mehr mit, weil wir keinen Empfang mehr haben von ihm. Vielleicht, und es gab auch in der Geschichte Israels 400 Jahre lang, gab es keine Offenbarung mehr, kein Reden Gottes, bis Johannes der Täufer kam. Die Leute haben Gott, auf Gott nicht gehört. Gott hat Propheten geschickt, wie wir jetzt gesehen haben, Jeremia. Was hat der Mann geredet? 70 Jahre lang, oder denke ich 70 Jahre. Und dann noch die anderen Propheten. Sie haben nicht gehört auf die Propheten. Dann hat Gott gesagt, aus. Ich habe denen nichts mehr zu sagen. Die sollen jetzt in die Gefangenschaft gehen. Die sollen nach Babylon gehen. Und dort sollen sie mal sich überlegen, was sie falsch gemacht haben. Und dann nützt es, wenn Gott nicht mehr redet, nützt es auch nicht, wenn der beste Lehrer uns belehrt. Ich denke nur an den Emmaus-Jünger. Der Emmaus-Jünger, die gehen von Jerusalem weg. Sie haben ihre bestimmte Vorstellung gehabt, was Gott soll, was Gott nicht soll und wie Gott den Messias, wie der aussehen soll und wie der Messias wirken sollte, was der Messias erreichen sollte. Sie haben da ihre Fantasie gehabt und mit ihrer Fantasie haben gesagt, Gott muss sich mir anpassen. Sie sind einem Vater Morgana gefolgt, aber nicht der Realität Gottes. Und dann sagten sie, als Jesus erzählt, musste Christus nicht leiden, musste nicht auferstehen, bist du der einzige Fremde, der einzige Ausländer, der nicht weiß, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist. Sie haben sogar Jesus für dumm behandelt. Weißt du nicht? Bist du der einzige Ausländer, Fremdling hier in Jerusalem, der nicht weiß, was passiert ist? Und da heißt es, und ihre Augen wurden gehalten. Ihre Ohren wurden gehalten. Ich habe es nicht verstanden. Wenn Gott redet und uns die Ohren und Augen gehalten werden, da geht es alles an uns vorbei. Es rauscht nur so. Bist du der Einzige? Wenn Gott zu einem nicht mehr redet, dann ist man von Gott weggegangen. Gott sagte, bleibet in Jerusalem. Und was machen die Emmaus-Brüder? Sie gehen weg. Auch wir gehen zu unserer Arbeit. Und so weiter. Wir wissen ja, was die Geschichte war. Sie waren enttäuscht. Sie waren erschüttert in ihrem Glauben. Wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Er würde die Römer aus dem Land jagen und so weiter. Aber es ist alles anders gekommen. Sie haben ihn gekreuzigt. Wenn Gott sich bei einem zurückgezogen hat, dann kommt die Depression. Dann kommt die Bedrückung. Dann kommen Ängste auf. Da wird man, ja, verunsichert, ungewiss, wir dachten. Weißt du, und dann nützt man hier nichts mehr, wenn du sämtliche Hauskreise abklapperst, alle Bibelstunden abklapperst, alle Superstars dir anhörst und so weiter, kannst dich zu Tode studieren und lernen, Gott schweigt. Man hört nicht mehr. Aber das ist nicht so schlimm, sondern man kann jetzt immer noch umkehren. Während er das Brot brach bei diesen Emmaus-Jüngern, gingen ihnen die Augen auf. Plötzlich etwas Bekanntes, wo es anknüpft, beim Abendmahl. Wir wissen ja, vom Abendmahl hat sich der Herr von den Jüngern verabschiedet und er sagt, er wird alle an mir ärgern, er wird alle mich verlassen. Und dann beim Brotbrechen, plötzlich erinnern sie sich, das war doch unser Herr Jesus, das hat doch der Herr Jesus gemacht, das muss doch der Herr Jesus sein. Und schon ist eine Verbindung da, sie haben sich noch erinnert. Und jeder hat irgendwo eine Erinnerung an Gottes Stunden, an Gottes Segnungen. Wenn man sich im Wald verläuft oder im Hochgebirge und vom Weg abgekommen ist, muss man suchen, wo war ich zum letzten Mal auf dem Weg? Wo habe ich noch gewusst, hier war es richtig. Hier, da gab es die Markierung. Dort und von dort aus bin ich falsch gelaufen. Wir müssen immer sehen, wo war ich auf dem richtigen Weg. Deshalb betet David im Psalm 119, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn schon David darum beten muss, wie viel mehr wir heute Abend. Herr, und siehe, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn nicht, korrigiere uns, stelle uns auf dem richtigen Weg. Leute, die können noch so nett sein, wenn Gott sie aus ihrem Gedächtnis gestrichen hat, ist es vorbei. Es sei denn, er erbarmt sich unser wieder. Und jetzt lasse es mal so, dass Gott mal manche laufen lässt in ihr Verderben. Den verlorenen Sohn lässt er gehen, bis er am Schweinetrog angekommen ist, bis es nicht mehr weitergeht. Und er weiß, also der wird sich besinnen. Dort wird er plötzlich, wenn er nichts mehr hat, wird er sich besinnen. Mein Vater hat Brot die Fülle. Das ist eine Situation. Weißt du, wir denken manchmal, uns ist was Schlimmes passiert oder uns ist was Negatives widerfahren. Und deshalb, wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht und Gottes Gedanken. Und Gott sagt, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also wir müssen uns Gott anpassen, nicht Gott uns. Und das ist eine Situation, die Israeliten haben. Plötzlich kamen sie zum Samuel und sagten, Samuel, wir wollen einen König haben. Und Samuel ist so traurig in seinem Herzen. Guck mal, mich wollen sie nicht mehr. Ich bin schon alt geworden also und die wollen sich nicht mehr von mir was sagen lassen. Die wollen einen König haben. Und dann sagt Gott: Samuel, sei nicht so traurig, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Und die werden ihre Lektion bekommen. Wenn der König kommt, der wird ihnen ihre Söhne wegnehmen, der wird ihnen ihr Geld wegnehmen, der wird sie besteuern, das geht nicht mehr. Die werden ihre Freiheiten alle beschnitten. Lass, wenn sie den König, wenn sie mich nicht haben wollen, kriegen sie den König. Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen. Und dann hat Gott jahrhundertelang zu tun gehabt, bis er das Volk so weit hinkommte, bis das Königshaus so abgewirtschaftet war. Denn Jesus war aus dem Hause Davids. Und das Haus Davids war bankrott. Die lebten irgendwo in Galiläa. Die waren nicht einmal in Bethlehem, wo David herkam. Also und Gott musste auf Umwege Jesus dorthin bringen, dass er nach Bethlehem kommt, im Haus Davids. Denn er war vom Hause Davids oder Josef. Und das war bankrott, dieses Haus. Und erst wenn das Haus das Volk oder die Stadt oder die Menschen, die Familie bankrott sind, dann fängt Gott an wieder zu arbeiten. Wenn Gott ein Volk retten will, und ein Volk verändern will. Er kann kein Volk verändern, sondern nur, dass jetzt, wir tauschen die Regierung aus, jetzt CDU, dann kommt SPD und dann kommen die Grünen. Nein, so geht es nicht. Wenn Gott etwas verändern will, dann reißt er mit den Wurzeln alles raus und fängt von vorne an. Das Volk muss erstmal ganz ruiniert werden. Das Volk muss ganz am Ende sein. Das Volk muss in Schutt und Asche liegen. Und dann beginnt Gott wieder was Neues mit dem Rest oder Überrest. Nicht nur vom Rest, sondern von dem, was noch von dem Rest übrig bleibt, beginnt er was Neues. Und so war es auch mit Jesus, mit dem Überrest, beginnt er das Haus Davids aufzubauen. Gott redet, und Gott redet zu Menschen, und deshalb, wenn Gott zu dir redet, danke ihm. Wenn Gott sich dir offenbart, danke ihm, sei froh, dass das der Fall ist, dass Gott noch zu dir spricht, dass er dich noch nicht aufgegeben hat. Wenn Gott redet, das ist Gnade. Eine große Gnade. Gott redet zu Menschen, wenn sie demütig sind. Wenn sie demütig sind. Wenn sie zerbrochen sind. Wenn sie ihm wirklich zuhören. Da redet Gott zu einem Menschen, wenn sie ihm wirklich zuhören. In Matthäus 13, Vers 13 heißt es, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Deshalb 7-mal in den Sendschreiben wird es gesagt, also zu jeder Gemeinde. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder eine andere Sache, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Was ist die Ursache für die Verstockung? Warum sieht man nicht? Warum hört man nicht? Was verstockt einen Menschen? In Sacharja Kapitel 7 und folgende Verse. Das sagte der Herr, aber sie wollen nicht darauf hören. Sie stellen sich taub und waren unwillig wie ein störrischer Esel. Sie machten ihre Herzen hart wie Diamant. Und weil sie nicht auf die Worte hören, die ich, der Herr, ihnen durch meinen Geist, durch den Mund der früheren Propheten sagen ließ, traf sie meinen Zorn in voller Wucht. Es kam, wie es kommen musste. Also du siehst, Verstockung ist, wenn Gott redet, wollen wir nicht. Billy hat, ich glaube in Frankfurt-Oder war das, über das Abnehmen gesprochen, da kam jemand und sagte das und fragt den Herrn, was du essen solltest und so weiter, damit du abnimmst. Und die Person hat 3 Tage durchgehalten und dann kam sie zum Billy und sagte, es funktioniert nicht. Dann hat Billy gefragt, ja, hast du auch den Herrn gefragt, was du essen solltest? Ja, aber das schmeckt mir nicht. Das mag ich nicht. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn man nicht abnimmt, wenn es einem nicht schmeckt, wenn man nicht bekommt oder sagt, ich mag das nicht und so weiter. Es muss dann kommen, wie es kommen musste, sagt hier der Prophet Sacharja Kapitel 7. Weiter lese ich hier. Sie hörten nicht, als ich sie rief. Darum höre ich auch sie nicht, als sie in ihrer Not zu mir riefen. Also so du mir, so ich dir. Wenn du Gott nicht hörst, hört Gott auch nicht auf dich. Darum hörte ich auch sie nicht, als sie in ihrer Not zu mir riefen. Ich zerstreute sie unter ferne Völker und ließ das Land hinter ihnen in Öde und menschenleer liegen. Sie selbst sind es, die das schöne Land zu einer Wüste gemacht haben. Eigentlich, wenn wir nicht auf Gott hören, und Gott will nur das Beste für uns. Gott hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens mit einem jeden von uns. Und Gott will uns leiten und führen. Und welche der Geist Gottes leidet, die sind Gottes Kinder. Also wenn wir sagen, du bist Herr, und wir haben gesagt, Herr Jesus, und wenn wir ihn Herr nennen, durch den Heiligen Geist, dann sollten wir uns auch von ihm führen lassen und leiten lassen. Und er will nur das Beste für uns. Aber sie haben es nicht gewollt. In Matthäus 13, 15, wenn ich dann nachher weiterlese, ihre Ohren hören übel. Sie hören übel. Was heißt eigentlich übel? Sie hören übel. Sie hören Unsinn. Das, in der Bibel heißt es, in der letzten Zeit werden Leute kommen, sie werden sich Lehrer aufsetzen, die ihnen das erzählen, was ihnen in die Ohren jücken, kitzeln. Was sie gerne hören. Sie hören übel. Sie hören faules Zeug. Unterhaltung. Und wenn man nach Hause geht, dann fragt man, wie war's? Wunderbar. Aber sie wissen nicht, was gewesen ist. Was hat Gott gesagt? Es liegt nicht. Und weißt du, sie hören übel. Und das ist unaussprechliche Worte hören. Du hörst Geheimnisse und Jesus erzählt von dem vielfältigen Acker. Und einiges fiel auf dem Weg. Und da kamen die Vögel und picken weg. Du bist noch nicht vom Stuhl aufgestanden. Da sind schon die ganzen Samenkörner Gottes, die Gott gegeben hat, schon aufgepickt. Andere, da geht schnell auf und sagst, Halleluja, oh Gott, du hast wunderbar zu mir gesprochen. Und du hast noch nicht Amen, da kommen schon, Amen gesagt, da kommen schon die Sorgen. Habe ich den Herd aufgeschaltet? Was ist mit dem Brathendl? Kommt die U-Bahn? Geht die heute oder setzt sie aus? Wird mein Auto anspringen? Und weißt du, und schon ist alles unterdrückt, du hast vergessen. Oder dann pies, sagt dich jemand, strempelt dich an, blockiert dir den Weg oder guckt dich dumm an und schon bist du beleidigt und bestraft. Und dann ist das alles, was du gehört hast, weg. Unerhörtes Hören. Du hast gute Gedanken bekommen und hast Gott gelobt und gepriesen und gesagt, danke Herr. Aber dann hast du missverstanden Dinge. Und dann ärgerst dich. Oder dann gehst du auch her und das machen wir ganz gut. Und wir sind also gut geübt darin. Hast es gehört? Das sollte die Monika hören. Das sollte die Doris hören. Das sollte die Schwester, das sollte der Bruder hören. Guck mal, jetzt die Kassette. Kann ich die Kassette noch haben und bestellen? Und so weiter. Jetzt möchte ich, und dann bringst du sogar hin. Das muss mein Mann hören. Das lege ich sogar unter das Bett hier. Oder deine Frau. Weißt du, und so raffiniert sind wir. Wir hören für andere, aber nicht für uns. Weißt du, wenn Gott redet, redet er nur zu uns. Dann hat er uns was zu sagen. Aber wir denken, weißt du, der Herr hat zu der ganzen Gemeinde geredet. Nee. Gott redet zuerst zu dir, ganz hoch, höchstpersönlich. Zuerst zu deiner Seele. Und die Gemeinde ist erst dann zweit- und drittrangig. Ist nicht zuerst einmal, zuerst will Gott dich haben. Gib mir dein Herz. Sie hören übel. Sie werden aufgeregt. Oh, Mann, was der heute gesagt hat. Das ist auch übles Hören. Sind entsetzt, empört, außer sich. Oder sie hören übel, und das ist das Verhängnis gewesen bei der Sintflut. Warum kam die Sintflut eigentlich? Sie ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Das ist das Geheimnis, warum die Sintflut kam. Sie ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Das ist, was der Zacharia hier im Kapitel 7 sagte. Jesaja 64. Und das ist auch der Grund vom Zorn Gottes. Weißt du, das Gericht kommt über diese Welt. Und wir sollten den Menschen auch sagen, Leute, wenn ihr nicht auf Gott hört, ihr liegt daneben. Ihr schaufelt euer eigenes Grab. Wenn ihr nicht hört, wenn Gott sagt, mach das, mach das, mach das. Gott will nur das Beste. Aber ich lasse mich nicht Vorschriften machen. Der heutige Mensch lässt sich von Gott keine Vorschriften machen. Und deshalb, er schaufelt sein Grab mit seinen eigenen Zähnen. Durchs Essen und Trinken, Saufen und Fressen. Das ist eine Sache, da schaufelt der Mensch regelrecht durch die ungesunde Lebensweise, schaufelt er sein eigenes Grab. Die Leute lassen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Und dann wundern sie sich, wenn die dann krank sind und selbst nicht mal die Krankenkasse sie mehr haben will. Oder Gesundheitsreform. Und dann, dass man am Ende ist und so weiter. Und dass niemand mehr bezahlen kann. Aber die Menschen hören nicht auf Gott. Würden sie auf Gott hören, was Gottes Wort sagt? Treue. Werte, moralische Werte, Ehrfurcht vor Gott, Ehrfurcht vor den Autoritäten, die Gott gesetzt hat und keine fremden Götter zu haben, keinen Götzendienst zu betreiben, sondern Gott allein die Ehre geben. Wenn die Menschen das tun würden und Frieden halten mit jedem Mann, geduldig sein. Viele Menschen sind nicht geduldig, deshalb missverstehen sie so viel. Aber lass mich Jesaja 64 lesen. Uns hat dein Zorn getroffen, sagt der Prophet, weil wir dir nicht gehorsam waren. Doch wir sollen gerettet werden, wenn wir dir früher gehorchen. Also wir am Anfang, wir werden gerettet. Wir sind bestraft, weil wir nicht gehorcht haben, aber wir werden gerettet, wenn wir wieder Gott so gehorchen, wie man früher Gott gehorchte. Deshalb ist es gar nicht verkehrt, wenn wir uns auf früher besinnen. Wie hat man am Anfang? Wie war es am Anfang? Das Ende kommt zum Anfang zurück. Wie können wir das Rad umdrehen? Wieder dort weit, so weit zurückgehen, bis wir natürlich sind, normal sind, menschlich sind. Aber niemand sucht Hilfe bei mir, sagt der Herr. Niemand besinnt sich und wendet sich an mich. Denn du hast dich selbst von uns abgewandt, also weil man sich von Gott abgewandt hat. Deshalb hast du dich von uns abgewandt und wir müssen die Folgen unseres Unrechts, so steht es im Jesaja 64, Vers 4 bis 6. Und weil du dich von uns abgewandt hast, lässt du uns die Folgen unseres Unglücks an unserem eigenen Leib spüren. Du spürst die Schläge des Ungehorsams, die Folgen des Ungehorsams. Gott sagt, weil du nicht gehorcht hast, du spürst es an deinem eigenen Leib. Du verdirbst dich selber. Also der Leib ist der Leidtragende an uns dann oder bei uns. Gott sagt, ihr habt es nicht gewollt. Ihr wolltet nicht hören, spürt jetzt, dass die Zähne rausfallen, dass die Knochen nicht mehr mitmachen, dass die Gelenke nicht mehr mitmachen. Ich habe euch gesagt, du hast überhört, übersehen, die Signale immer wieder überfahren und dann dieses Kabel rausgezogen, dieses Licht ignoriert, das ging dir auf die Nerven, immer das Gleiche. Hat nicht die Mutter gesagt, Salat essen, Spinat essen, das ist gut für die Zähne, Rüben essen, Mohrrüben essen und so weiter. Mutter, nee. Und nachher wunderst dich, dass du keinen Kalk im Körper hast. Ist nur plastisch, bildlich, ist mal natürlich. Aber das Gleiche gilt für alle geistlichen Bereiche. Lerne, lerne, lerne. Und du hast gesagt, nee, wozu? Wenn ich lesen und schreiben kann, genügt mir. Nicht gehört. Und manchmal hört man, und sogar für Männer und Frauen Gottes, die wirklich intelligent sind, Weisheit Gottes haben, Gott hingegeben sind, selbst die haben Schwierigkeiten, richtig Gottes Wege zu verstehen. Was hat Gott zu sagen? Also Unerhörtes, Unhörbares zu hören, das ist mein Thema. Daniel Kapitel 12, Vers 8, ich hörte von der Endzeit. Ich hörte, was da alles so kommt, aber ich verstand es nicht. Du hörst auch vieles und du verstehst vieles nicht. Warum? Und ich sagte auch, manches ist für die Endzeit noch viel weit voraus. Also das gilt jetzt nicht für dich. Manches, auch in der Predigt, du sagst ja, der redet so viel. Manches ist nicht für dich. Vielleicht ist für dich nur 1%, wenn es dabei ist, vielleicht nur 1 Promille. Aber dann ist es für viele andere. Nimm mal an eine Versammlung von 100 Leuten und in dieser Versammlung sind 100 Probleme, in dieser Versammlung sind 100 Fragen. Aber da muss jetzt praktisch durch die Verkündigung 100 Leuten eine Antwort gegeben werden. Und nicht jeder hat die gleiche Frage und nicht jeder hat das gleiche Problem. So, es müssen alle Probleme irgendwo angesprochen und nur ein Problem ist dein Problem, das angesprochen wurde, ist ein Stichwort. Aber du hast dieses Stichwort und jetzt fang an diesem Stichwort zu kauen, zu arbeiten. Ich hörte, aber ich verstand es nicht, weil die Zeit noch gar nicht dazu da war. Und wenn der Prophet auch schon verstanden hätte, hätte er es gar nicht anwenden können, weil es noch viel zu weit in die Zukunft lag. Was Gott tut, ist oft unbegreiflich. Manchmal muss man auch als Prediger Dinge sagen. Ich sage, warum hast du das gesagt überhaupt? Warum hast du das gesagt? Und erst oft hinterher, nachdem man reifer geworden ist, vielleicht Zeit vergangen ist, 1-2 Jahre vergangen sind, dann plötzlich merkst du, Mensch, da wurde doch was gesagt in diese Richtung. Da hat Gott einem einmal eine Offenbarung gegeben. Und dann ist der Heilige Geist, der uns das wieder zurückerinnert, was Jesus gesagt hat oder was gesagt worden ist. Und jetzt plötzlich gehen einem die Augen auf. Es ist so wichtig, dass wir anfangen, so zu reden, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und der Geist redet manchmal in Dinge hinein, das ist unglaublich. Da liegt eine Leiche. Und dann sagt der Geist, sag, steh auf. Oder, das ist überhaupt nicht da. Oder Gideon, du streitbarer Held. Das ist der größte Feigling in der Situation, als das Wort des Herrn ergeht. Gottes Wort ergeht manchmal in Situationen, wo wir nicht einmal würdig sind. Wo wir sogar vollkommen daneben liegen. Du streitbarer Held, Gideon. Ich will dich zum Kämpfer machen. Und ich habe selber Angst. Und zitter und so weiter und kann gar nicht glauben, kann gar nicht fassen. Also der Geist, wie der Geist gibt, auszusprechen. Das Wort wird ergeht, wird ausgesprochen, und dann wer Ohren hat, der höre es. Und dann, wenn du es nicht verstanden hast, und ich betete, Herr, erkläre mir. Und dann Johannes, wir sehen, Johannes ist im Himmel, und er sagt, wo kommen diese her? Er sieht eine große Schar von Leuten, wo kommen diese her? Und ich weinte. Und wenn du so Gott bittest, mit Tränen in den Augen, sagst, Gott, sag mir, was bedeutet das? Wo kommen diese her? Diese großen Massen am Thron des lebendigen Gottes. Er weiß, die Gemeinde ist entrückt, die gibt es schon gar nicht mehr hier unten auf dieser Erde. Aber wo kommen diese vielen, vielen Gläubigen mit den Palmen in der Hand und weißen Gewändern, wo kommen diese her? Und dann sagt der Engel, die kommen aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes und in seinem Zeugnis. Und in ihrem Zeugnis und so weiter. Sie sind als Märtyrer durch die Hölle der Endzeit gegangen. So, dort kommen sie her. Gott erklärt uns, wenn wir ehrlich ihn um Antwort bitten oder suchen. Du sollst den Heiligen Geist um Weisheit bitten. In der Bibel heißt es, wenn Weisheit mangelt, der bitte um Weisheit. Das unerklärliche Hören und das unaussprechbare Verstehen. Weißt du, welche Sprache im Himmel gesprochen wird? Ich habe mal einen amerikanischen Bruder hier bei uns gehabt, der war mit mir in Polen und hat dort irgendwo in Polen Gemeinde besucht und dann kommt er ganz so, ja, wie beschwingt und flopsig, wie er war, kommt er und sagt, er weiß, wie im Himmel gesprochen wird, Polnisch, denn die Polen sprechen eine unaussprechliche Sprache. Polnisch wird im Himmel gesprochen. Nee. Polnisch, unaussprechliche Sprache. Verstehst nicht und doch. Und das, weißt du, und Gott kann uns so helfen, wenn die Salbung kommt, der Heilige Geist, der kann uns wirklich in alle Wahrheit leiten und du verstehst plötzlich die Geheimnisse Gottes, auch wenn es unaussprechlich ist. Wie redet Gott zu uns? Unaussprechlich. Kannst nicht sagen. Durch Träume redet er. Das ist auch, wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre Auslegung. Aber es ist gefährlich, sich selbst die Träume auszulegen. Das gibt's nicht in der Bibel. Sowas funktioniert nicht, dass man sich selbst die Träume auslegt. Es ist immer einer, der die Träume auslegt. Ob das Josef und Pharao war, Nebukadnezar und Daniel war, egal wer. Eine Sache besteht immer aus zwei oder drei Mundzeugen. Du siehst und ein anderer legt es aus. Und viele geraten in Verwirrung, weil sie die Dinge des Reiches Gottes nicht verstehen und sagen, das sagt mir so und so. Wenn ich nach meinen Träumen gegangen wäre, wäre es schon öfters in die Irre gegangen. Weißt du, der Traum sagt das und das und so weiter. Und meistens, wenn es übers Kreuz ist, ist genau das Gegenteil, was er sagt. Träume sind wie im Spiegel. Du siehst im Spiegel und es ist alle Seiten verkehrt. Es stimmt nicht. Deshalb muss jemand anders, der dann hineinguckt von der anderen Seite, der muss es deuten und erklären. Und der Teufel sorgt manchmal, wenn du glaubst, ach, das hat mich geträumt. Das ist der Herr gewesen und keine Korrektur ist. Also ich würde meinen Glauben nie und nimmer auf irgendeinen Traum bauen. Träume sind Schäume. Die sind wichtig zur Entfaltung, zur Entwicklung, als Impulsgeber, aber nicht als Grundlage meines Glaubens. Die Grundlage meines Glaubens ist das Wort Gottes. Paulus erzählt noch etwas, durch was Gott zu ihm doch noch spricht, in 2. Korinther 12, und er redet von der Schwäche. Gott spricht auch durch die Schwäche, durch die Ohnmacht, durch die Unfähigkeit, durch die Begrenzung. Und Gott sagte zu ihm, lieber Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du brauchst nicht mehr. Weißt du, wir kommen manchmal, ach, ich müsste mehr haben. Und der Teufel weiß ganz genau eins, du kommst her zu mir und sagst, ich möchte mehr von dem Heiland. Möchtest du nicht mehr von Jesus haben? Gewiss. Gewiss, ich auch. Wir möchten alle. Und das hat der Teufel mitgehört, dass du mehr vom Heiland. Dann sagt er, weißt du, ich will dir alle Reiche geben. Und schon haben wir den Saftladen. Alle Reiche. Und du kannst Karriere machen. Ich kann dich ganz schnell nach oben bringen. Bet mich an. Und du weißt nicht mal, du weißt es nicht, dass es der Spitzbub ist, dass es der Teufel ist. Weißt du, der kam so raffiniert sogar zu Jesus. Und weil er selbst bei Jesus keinen Scheu und keinen Respekt hatte, wie viel mehr bei dir und mir? Fall nieder. Viele Gotteskinder geraten in Verwirrung. Schwäche. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie redet Gott? Durch Leiden. Weißt du, Die Perlen entstehen durch Tränen, durch Leiden, durch die Tränen der Muschel, durch Leiden, weil da was eindringt und das wird dann ummantelt bei der Perle und so entstehen Perlen durch Leiden. Paulus spricht in 2. Korinther 12 über Misshandlungen. Gott redet durch Misshandlungen, durch schlechte Behandlung, das ist Misshandlung. Schlecht von den Nachbarn behandelt, schlecht von den Freunden behandelt, schlecht von der Gemeinde behandelt, schlecht vom Pastor behandelt, schlecht von den Vorgesetzten behandelt. Muss vorstellen, so redet Gott durch diese schlechte Behandlung. Er sagt aber, was hat es mir zu sagen? Und Gott nabelt dich so von den Menschen ab. Vertraue mir, mein ist die Rache. Und dann kriegst du ganz interessante Situationen. Gott redet über Notlagen. Paulus sagt dann in 2. Korinther 12 über Verfolgung, spricht von seinen Schwierigkeiten. Und dann in 2. Korinther 13 fragt er die Korinther, und jetzt, nachdem ich euch so alles vorgegaxt und vorgestattert und vorgespielt habe und eigentlich ein bisschen so narr gespielt habe, töricht geredet habe, prüft jetzt euch selbst. Seid ihr noch immer im Glauben? Seid ihr an dem Punkt da, wo ich auch angekommen bin, sagt Paulus, prüft dann drin, ob ihr immer noch im Glauben steht. Die Probe musst du selber machen. Ist das echt? Ist das wahr? Kann ich das annehmen? Ihr müsst auch selber merken, ob Jesus unter euch ist oder nicht, fragte die Korinther. Hast du nicht gemerkt, ob Jesus hier ist oder nicht hier ist? Bist du nicht gesegnet worden im Lauf der letzten Wochen, Monate, Jahre, seitdem wir zusammen sind als Gemeinde? Wie viel Segnung? Ich glaube, du bist am längsten jetzt, so im Augenblick jetzt hier, Christa. Du bist am längsten bei uns, seit der Friedrichstraße. Du warst auch noch in der Friedrichstraße bei uns. Und im Konzertsaal auch noch. Mann, oh Mann. Sagen wir mal, wie bist du zu uns gekommen? Mit der... Ah, Jolanda. Jolanda ist auch schon so lange dabei. Okay, alles klar? Nein, ich habe dich gesehen auf der Israel-Konferenz im Kongresszentrum. Da warst du, da habe ich dich gesehen. Mit meinem Stand im Kongresszentrum. Also du bist am längsten da. Also du siehst, durch wie viele Stürme hat Gott uns geführt? Durch wie viele Höhen und Tiefen? Durch wie viele Segnungen? Durch wie viele Herrlichkeiten? Weißt du, wir haben schon gewaltige Herrlichkeiten erlebt. Also ich möchte das nicht vermissen. Engelbesuche. Wir haben zweimal in unseren Gottesdiensten erlebt, wie vorne am Altar Goldstaub lag. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Weißt du, war Gott unter euch? War Gott nicht unter euch? Prüft selbst. Weißt du, und dann soll das alles für nichts gewesen sein. Für mich sind die Glaubenserfahrungen so Meilensteine. Wenn ich früher mit meinem Vater nach Memel zum Markt gefahren bin, immer auf dem Leiterwagen hinten gesessen, dann haben wir unsere Kartoffeln verkauft und was war Rüben und Kohl, was wir drauf hatten. Und dann konnte ich abzählen, 21 solche weiße Steine, so, das waren Meilen, Kilometersteine. Und ich wusste, jetzt konnte ich ausrechnen, so lange ist es, bis wir zum Markt sind. Und wenn ich nach Hause fuhr, konnte ich wissen, genau so viel Meilensteine sind auch, bis wir zu Hause angekommen sind. Weißt du, und die Glaubenserfahrung, die du, die ich gemacht haben, das ist auch das Geschenke Gottes. Gott muss nicht immer reden. Gott kann ein Päckchen schicken. Glückwünsche. Gaben. Und dann muss ich sagen, das war nichts und 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 das war nichts. Weißt du, bis ich dann zu Hause bin, irgendwo ist was doch gewesen, hängen geblieben. Ich denke, wir sollten viel mehr realistischer denken. Gott spricht auf mannigfaltige Art und Weise. Einmal gibt er, einmal nimmt er, einmal hält er seine Hand über einen. Wir werden am Freitag darüber sprechen, über die Hand Gottes. Weißt du, Gott hält seine Hand. Einmal zieht er die Hand wieder weg. Dann sind wir ganz im Nacht, im Dunkel, im Keller. Herr, was ist das? Dann sagt er, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Alle Tage hast du es nicht gelesen. Und jetzt werden wir das anwenden. Jetzt werden wir das probieren, was es bedeutet. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Prüft, ob ihr noch im Glauben seid. Ob ihr das alles versteht. Wir müssen die Gnade Gottes richtig verstehen, was die Gnade Gottes ist. Es ist genauso wie beim Modellieren, so wie ein Töpfer mit dem Ton arbeitet, das ist die Hand Gottes. Weißt du, die Form, die prägt, die gibt Gestalt und die drückt manchmal so rein, weißt du, dass der Hals entsteht für die Vase. Gott macht keine halben Sachen. Wenn Gott uns in die Schule nimmt, dann Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Gott macht keine halben Sachen, er macht immer eine ganze Sache. Und viele laufen Gott aus der Schule weg. Das ist eine Tragödie bei Kindern Gottes. Wenn ich so durchgehe in Berlin, wenn ich so all die Leute durchzähle, die schon getauft worden sind, gesegnet worden sind und so weiter, die mal bei uns waren und die wieder von uns weggegangen sind und wiedergekommen sind und so weiter. Ich wundere mich manchmal, im Natürlichen ist es so, du kriegst keine vernünftige Arbeit ohne Schulabschluss. Und auch geistlich. Manche Menschen könnten viel weiter sein. Sie könnten Bischöfe sein. Prediger können sie sein, wenn sie den Abschluss geschafft hätten. Ohne Hauptschulabschluss, ohne Gemeindeabschluss, ohne Reichsgottesabschluss, ohne abgeschlossene Ausbildung. Und weißt du, so mittendrin abgebrochen. Und wie viele haben ihre geistliche Ausbildung abgebrochen? Zu hart. Nein, nein. Wir gehen in eine andere Gemeinde. Und weißt du, in eine andere Gemeinde fangen sie wieder von vorne an. Und woanders fangen sie wieder von vorne an. Und du fängst immer von vorne an und du kommst aus dem ABC, aus der ersten Klasse nie raus. Ich denke, wenn einer 3 Jahre gläubig ist, sollte schon in die nächste Klasse gehen. Und sich überlegen, was ist die nächste Klasse? Gymnasium. Manche werden auch nie gesund, weil der Heilungsprozess nie abgeschlossen wurde. Manches werden nie frei, weil der Befreiungsprozess nicht abgeschlossen ist. Dieser Befreiungsprozess muss auch irgendwann mal abgeschlossen werden. Und Israel wäre nie aus Ägypten rausgekommen, wenn sie bei der 5. Plage aufgehört hätten. 10 Plagen. Also 10 Klassen. Und auch das ist Reden Gottes. Weißt du, Gott spricht. Und jedes Mal, wenn Gott was gesagt hat, war eine Plage. Für jede Plage gab es nachher für Israel eine Segnung, eine Note. Oder nicht eine Note, sondern eine Auszeichnung. Aber jede Plage, Gott hat mit jeder Plage sie ein Stückchen mehr gelockert, mehr gelöst aus Ägypten. Gott will uns rausführen aus dieser Welt. Manche wollen immer in der Grundschule bleiben und bleiben auch. Und drehen sich im Kreis, kommen nicht weiter. In Hiob Kapitel 36, Vers 15. Weißt du, Leiden. Leiden ist sowas, was den Hiob auszeichnete. Und die meisten Leute haben Angst vorm Leiden. Deshalb sind sie halb reif, halb erlöst, halb zubereitet. Sie planschen im Planschbecken. Und im Hiob Kapitel 36, Vers 15. Wer leidet, der wird durch Leid gebessert. Wer leidet, der wird durch Leid gebessert. Und Gott öffnet ihm die Augen durch die Not. Hiob Kapitel 36, 15. Gott öffnet ihm die Augen durch die Not. Wir werden erfinderisch in der Not. Not macht erfinderisch. Gott öffnet ihm die Augen durch die Not. Gott bringt uns in die Not hinein und da gehen uns die Augen auf. Wir wundern uns. Wenn uns manchmal die Not begegnet und sagen, was soll das? Wir geraten in Bedrängnisse, Probleme und Schwierigkeiten und so weiter. Wir fragen, was soll das? Gott will uns die Augen öffnen. Der Teufel hält uns die Augen zu, die Ohren zu, dass wir nicht sehen. Vieles geschieht, weil der Feind uns abhalten möchte. Aber in der Not schreien wir zum Herrn. Und immer wenn Israel geschrien hat, hat Gott was gemacht. Hat einen Heiland geschickt, hat ein Wunder gegeben. Und in der Not schreien wir. Und genau das ist, was Gott möchte. Gott redet, aber wir hören es nicht, wir sind zu tief drin. Aber in der Not, Hilfe, und schon findet er uns, ortet er uns. Und da kommt er zur Hilfe und holt uns raus. Apostelgeschichte 14, 22. Paulus macht den Christen Mut, ermahnt und ermutigt sie. Hier machten sie den Christen Mut und ermahnten sie, heißt es, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Wir müssen viel Schweres durchmachen, bevor wir in Gottes neue Welt kommen, sagt er ihnen. Wir müssen durch viel Trübsal, Luther, ich habe hier eine andere Übersetzung genommen. Wir müssen viel Schweres durchmachen, Apostelgeschichte 14, 22. Wir müssen unter Druck geraten. Bist du schon unter Druck geraten in deinem Leben? Was es auch immer heißt. Öl will er haben, Saft will er haben, Brot will er haben von uns. Und deshalb geraten wir unter Druck. Da wird alles rausgepresst, die Olive wird gepresst. Und nur unter Druck kommt aus dir und aus mir das raus, was in mir drin ist. Monika, was kommt an Saft von uns raus, wenn Gott uns drückt? Ach Herr, wann? Wie lange noch? Der Druck. Erst durch Presswehen kommt die neue Geburt. Erst durch Presswehen. Und Gott ist ein guter Ökonom, ein guter Wirtschafter. Der drückt uns. Er drückt uns nicht, aber er drückt uns. Paulus sagt, wir werden gedrückt, aber wir werden nicht erdrückt. Er drückt so lange und erkenne, was Gott mit dir vorhat. Das ist Reden Gottes. Der Druck. Gott will Öl haben. Er will Saft haben. Er will Brot haben. Weißt du, wir haben mal ein Bauernhaus gekauft, oder meine Eltern, und da war Dreschpflege noch dort. Und dann haben wir mal probiert, einmal mit Dreschpflege zu dreschen. Weißt du, so im Takt. Da mit der Mähmaschine, das siehst du nicht, was alles passiert. Aber weißt du, wenn Gott aus den Ähren Korn raus will, da wird man gedroschen. Willst du gedroschen werden? Oder willst du irgendwo brach liegen und von Vögeln ausgepickt werden? Wäre das dir das angenehmer? Dieses Dreschen. Aber Gott will dann Korn rausholen, dann trennt der Spreu vom Weizen durch eine Putzmühle. Die, wo auf dem Land groß geworden sind, die wissen, was es ist. Gibt's heute nicht mehr. Das macht alles der Mähdrescher, macht die Fabrik. Und dann wird das Korn gemahlen in die Mühle. Erkenne, was Gott mit deinem Leben vorhat. Das ist das Reden, das Wirken des Geistes an sich selbst erleben. Wort Gottes muss erlebt werden. Muss wirklich werden. Und dann, ich möchte noch ein paar Sachen rausstellen heute, bevor wir beten. Was sagst du, wenn du unter Druck bist? Aua. Oh weh. Was sagst du, wenn du unter Druck bist? Nicht so stark, Herr. Was kommt heraus? Weißt du, wenn du so einen Nagel klopfst und dann auf dem Finger dir haust, sagst du Halleluja? Was sagst du? Man weiß nicht, was für ein Lästermaul in dir noch drin steckt. Es sei denn, du schaust immer so schön auf den Finger. Und daneben. Samuel Fuhrer erzählt eine schöne Geschichte. Er war gläubig, er hatte Jesus lieb gehabt, aber da geriet in einem Kreis von Pfingstler und Charismatiker mal, und da war eine liebe Schwester. Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn, die Suppe ist gut und das ist alles gut. Und er sagte, lieber Gott, stopf doch dir das Maul immer mit Halleluja und preis dem Herrn, und weißt du, so richtig aufsässig und auffällig, das kann auf die Nerven gehen. Halleluja, preis dem Herrn, Halleluja, preis dem Herrn. Und dann betet er, lieber Gott, hilf, dass was passiert, wo sie nicht Halleluja sagen kann. Und dann hat eine Schwester ausgeschenkt Kaffee, eine Suppe ausgeschenkt, und irgendwie verschüttet die Schwester daneben. Und ist ihr auch im Kleid. Und sagt, kannst nicht aufpassen, dass du hier daneben schüttest, dass du mein schönes Kleid versaucht hast. Dann sagte Samuel Fuhrer, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Halleluja, ein Fleck im Kleid. Da kommt's raus. Kannst nicht aufpassen? Kannst nicht mehr vorsichtiger sein? Halleluja, ein Fleck im Kleid. Und das ist, wie Gott uns drückt. Drück eine Tomate und du siehst, wann die explodiert. Und so viele Kinder Gottes sind noch nicht explodiert. Ärger sie mal ein bisschen. Kitzle sie mal so ein bisschen. Kneif sie mal ein bisschen. Und deshalb Gott erlaubt, dass du gekniffen wirst. Blaue Flecken. Bluterguss. Öl kommt raus. Die Wahrheit kommt ans Licht. Wer Geistes Kinder wir sind. Weißt du, ob du immer noch glaubst, ob du immer noch dem Herrn vertraust, ob du immer noch dem Herrn spurst, ob du immer noch mit dem Herrn gehst, das zeigt sich raus, oder ob du die Sachen packst und abhaust. Wenn es nicht so läuft, wie du dir ausgedacht hast und ausgemalt hast, das Öl kommt raus. Und dann kommen diese undichten Stellen, die Schwachstellen. Erst in Notzeiten kommen wir zum Wort Gottes. Weißt du, ich weiß von mir selber, solange mir gut geht, bete ich nicht so. Ich bete, aber nicht so intensiv. Aber wenn es nicht mehr weitergeht, dann knie ich mich hin und sage, Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann bleibe ich so lang, bis ich Gottes Lösung, Gottes Antwort habe. Eigentlich soll man immer so machen. Aber wir sind aus Fleisch und Blut. Und dann wird es wieder wohl, oh Herr. Und dann muss der Herr wieder was schicken. Er ist ein Pädagoge. In Krisenzeiten kommt das Öl des Heiligen Geistes raus. Dann kommt die Salbung. Oh Gott, ich habe nur dich. Ich verlasse mich jetzt nicht auf den Vorsteher. Ich verlasse mich jetzt nicht auf die Regierung. Ich verlasse mich jetzt nicht auf die 10.000 Obersten da. Ich verlasse mich jetzt nicht auf die Bank. Ich verlasse mich jetzt ganz allein auf dich, Herr. Da kommt's. Ich habe nichts mehr. Ich bin am Ende. Und dann sagt der Herr, jetzt bist du reif für mich. Jetzt kann ich dich gebrauchen. Wie der Geist gibt, auszusprechen. Dann fängst du an zu reden. Bekennst Jesus. Dann kommt das raus, was in dir drin ist. Ja, Herr, ich glaub. Ja, Herr, ich glaub. Ja, Herr, ich glaub. Bitte hilf meinem Unglauben. Dann betest du. Und dann fängst du an, die Worte Gottes zu wiederholen. Dann sagst du, Gott, ich kann. Weißt du, jetzt geht's um geistliche Kriegsführung. So betet man, so kämpft man, so macht man und so weiter. Wenn es nachher drauf ankommt, weißt du sowieso nichts mehr. Da geht so knallhart auf einen zu, dann hast du gar, da kannst du kein Wörterbuch mehr. Wie macht man das jetzt eigentlich so? Hast keinen Katalog, kein Nachschlagewerk mehr. Dann brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. Herr, wie macht man das jetzt? Was soll ich hier tun? Dann fängst du an, plötzlich die Worte Gottes in dir zu hören. Weißt du, höre unhörbare Worte. Plötzlich hörst du, wie Gott anklopft bei dir. Wie Gott plötzlich zu dir sagt, mach das. Oh, steht doch nicht in der Bibel. Aber dann wirst du Dinge tun, die auch nicht einmal in der Bibel drinstehen. Gott weiß dann, leg die Hände jetzt. Weißt du, Gott lässt dich in Situationen geraten, wo du sagst, unmöglich. Ich stehe auf einer Transitstrecke mal, damals gab es noch die DDR. Stehe auf einer Transitstrecke und plötzlich habe ich ausgeschaltet, wollte nur austreten gehen, komm zurück, mein Auto springt nicht mehr an. Und dann bitte ich Passanten oder Leute, die vorbeifahren oder auf dem Parkplatz waren, bitte, wenn sie nach Hof kommen, bitte sagen sie, dass ADAC rauskommt, hier steht einer und braucht Hilfe. Ich warte heute noch auf diese Hilfe dort, ist kein ADAC gekommen. Weißt du, was machst du, wenn keine Hilfe da ist? Und dann sagt Gott zu mir, du bist ja Prediger, du betest ja für Menschen und legst ihnen die Hände auf. Leg doch deinem Auto auch die Hände mal auf. Dann bin ich so kühl, da Haube gegangen vorne, auf die Hände aufgelegt. Lieber Gott, das muss blöd gewesen sein. Ich bete für ein Auto, leg vor die Hände auf. Die DDR-Soldaten stehen da und gucken, was der da Verrückte macht. Ich schieb nicht das Auto, sondern ich leg die Hände auf. Und ich sage, lieber Gott, hilf mir, du siehst. Und die haben gesagt, ich muss den Parkplatz räumen. Ich kann hier nicht übernachten. Also du stehst da, du hast keine Möglichkeit. Leg die Hände auf und dann sagt eine Stimme, und jetzt geh rein und dreh den Zündschlüssel um. Was mache ich? Geh rein, das Auto springt an und ich fahre bis nach Hof. Ich habe nicht mehr angehalten. Nicht mehr angehalten. Bis im Hof und ich bin angekommen, das Auto lief, dann im Hof ein bisschen nachgecheckt, was in der Werkstatt, und dann konnte ich wieder weiterfahren. Aber du siehst, wenn dir nichts mehr anderes übrig bleibt, dann kommt Öl raus, kommt die Salbung. Dann handelst du so, wie du richtig handeln solltest. Dann fängst du erst richtig an zu funktionieren. Und dann hörst du, plötzlich hörst du Stimmen. Und es ist keine Sünde, Stimmen zu hören. Du solltest vielmehr Gottes Stimme hören. Leg die Hände auf. Geh rein und dreh Zündschlüssel um. Und du wirst sehen, wenn du das tust, was er dir sagt, es funktioniert und es klappt und du bist verblüfft. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Das ist das verborgene Reden Gottes. Dir sind deine Sünden vergeben. Ist das nicht großartig? Das kann dir kein Mensch sagen. Kein Priester, kein Pfarrer, kein Ältester. Dir sind deine Sünden vergeben. Das kann nur der Heilige Geist einem sagen. Und das musst du wissen, dass dir die Sünden vergeben sind. Und nicht nur, weil man das in der Gemeinde so glaubt und weil du deine Hand gestreckt hast. Nein, der Heilige Geist muss deinem Geist gesagt haben, dieses Wort, was kein Mensch sagen kann. Wer kann Sünden vergeben? Und die Juden haben schon recht, wenn sie so gefragt haben. Nur Gott kann die Sünden vergeben. Aber die Botschaft muss dir der Heilige Geist ins Herz pflanzen. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich kann 100-mal dir sagen, Schwester, du bist geheilt, du bist geheilt, du bist geheilt, 100-mal, du bist geheilt und du bist geheilt und du bist geheilt. Du bist immer noch nicht geheilt. Es sei denn, der Heilige Geist sagt dir, du bist geheilt. Und wir brauchen das Zeugnis des Heiligen Geistes, was unser ganzes Leben betrifft. Oder du bist gesegnet. Ich kann immer sagen, ich bin gesegnet, 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 ich bin gesegnet. Klappt nicht. Aber der Heilige Geist muss mir sagen, Johannes, hör mal, du bist gesegnet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Kann der Teufel Kopf stehen, wenn er will. Wir brauchen das Zeugnis des Heiligen Geistes. Der Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Durch sein Wort wird Gott selbst in uns aktiv. Durch sein Wort, durch dieses Unaussprechliche. Was hat Gott zu Paulus gesagt? Und das ist so wichtig, als der Ananias in Damaskus zum Paulus kam, zum Saulus damals, du bist ein auserwähltes Werkzeug. Und bevor er das gesagt hat, hat der Heilige Geist dem Ananias gesagt, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, es ist nicht einmal wichtig, was du dir denkst, was andere von Gott empfangen haben, für dich ist auch wichtig. Was Gott anderen gesagt hat, guck mal, der ist ein Ältester, der ist ein Führer, der ist ein gesegneter Gottes, der ist ein geheiligter Gottes. Ich habe heute so eine schöne Stelle in der Bibel gelesen, ich dachte, das gibt's doch nicht. Da steht's doch in der Bibel und Abimelech schaute zum Fenster raus und sah zu, wie Isaac mit der Rebekka scherzte. Ringelreihe, oder sie auf dem Arm nahm, oder sie küsste, weißt du, man liest die Bibel und Abimelech sah zu, wie Isaac mit der Rebekka scherzte. Als wenn es verboten wäre. Aber hier war ein Zeichen, die waren lustig, die waren fröhlich, diese beiden, obwohl sie schon, Isaac ja 70 Jahre alt war, als er heiratete. Er scherzte mit seiner Rebekka. Im Alter scherzen. Kannst du scherzen? Gott sagt, freu dich. Es ist so wichtig, seine Stimme zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist dieses Geist Gottes Reden. Meine Schafe hören meine Stimme. Wie hört man Gottes Stimme? Ist es nicht schwer? Wie hört man seine Gedanken? Weißt du, Gott redet durch unsere Gedanken sehr stark. Das, was er sagt, das geht hier rein. Und jetzt fängt an, das drin zu arbeiten. Gott pflanzt uns Gedanken, gibt uns Gedanken ein. Auch natürlich auch der Teufel macht das auch. Aber es ist so wichtig, dass wir die Gedanken sortieren, Spreu und Weizen trennen. Und da ist Dreschen nötig. Also Spreu auf die Seite, Weizen auf die Seite. Und dann der Wind des Heiligen Geistes, das was bleibt. Wenn Gott zu dir redet, ist meistens am Anfang ganz klein, ganz schwach. So ein bisschen, mein Kind. Ja. Weißt du, da freut sich schon. Er sagt, mein Kind. Mein Kind. Und dann sagt er, mein Kind. Ja. Simon, hast du mich lieb? Ja. Hast du mich lieb? Ja. Hast du mich mehr lieb wie die anderen? Und dann plötzlich sagt er, ja, Herr, du weißt ja alles. Du siehst also, Gott arbeitet, Gott pirscht sich wie ein Jäger an uns ran. Wenn Gott redet, wird es immer stärker und stärker. Größer und größer. Und wenn der Teufel zu uns geredet hat, das ist immer Blitzgedanke. Der Teufel arbeitet immer mit Blitzgedanken. Deshalb müssen Pfingst und Charismatiker sehr vorsichtig sein, denn sie gehen so oft dem Teufel auf den Leim. So Blitzgedanke. Ach, jetzt sollte ich aufstehen und sofort auf den Breitscheidplatz gehen und Traktate verteilen. Bleib hier sitzen. Du musst noch nicht auf den Breitscheidplatz. Kommst ja immer noch hin. Aber weißt du, der Teufel versucht dich, damit du ja nicht Wort Gottes hörst, damit du die Predigt nicht zu Ende hörst. Der Teufel will dich immer unterbrechen. Du bist beim Beten, klingelt das Telefon. Der unterbricht dich ja ständig. Aber der Herr unterbricht dich nicht. Erst wenn du dann Zeit hast, dann unterhält er sich mit dir. Du musst Gottes Stimme hören. Und die wird stärker und stärker. Das Wort des Herrn erging an den Propheten. Kam zu den Propheten. Und fang an, die Worte Gottes zu gebrauchen. In Epheser Kapitel 6, Vers 19. Also Gott gibt sein Wort ist nicht gebunden, sein Wort ist offen. Wer Gottes Wort hört, der versteht, der begreift es und der kann es annehmen. Und das, was du nicht annehmen kannst und nicht annehmen willst, ist nicht von Gott. Und ich habe auch richtig gesagt, nicht annehmen willst. Gott wird dich nicht vergewaltigen. Er manipuliert nicht, er zwingt nicht. Alle Zwänge sind nicht von Gott. Alles, was erzwungen ist. Gott kann warten. Und Gott wartet auf deine Antwort. Deine positive Antwort. Nun, wenn Gott redet, ist unverständlich. Denn seine Worte kommen aus einer anderen Welt, kommen vom Jenseits, aus dem Himmel. Milliarden von Lichtjahren entfernt. Wenn Gott spricht manchmal Sieg in die Niederlage. Licht in die Finsternis hinein. Leben in den Tod. Gott spricht genau entgegengesetzt. Wenn Gott redet, durch sein Wort wird er aktiv in unserem Leben. Gott gibt uns immer ein Rema. Und zwar das Wort für die Situation jetzt. Lass die Steine zu Brot werden. Du sagst, nee, danke. Ich brauche dein Angebot nicht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Höre, was Gott sagt und wiederhole das, was Gott sagt. Auch wenn es nicht passt, auch wenn es dich nicht reimt, auch wenn es vielleicht im Augenblick jetzt nicht aufgeht, auch wenn es jetzt im Augenblick du gar nicht siehst, wiederhole die Worte Gottes. Einfach sag, Herr, du hast es mir dieses Wort gegeben, das Wort ist an mich angekommen. In Epheser habe ich gesagt, da wollte ich eine Stelle lesen, Kapitel 6, Vers 19, das geht über die Waffenrüstung. Aber da ist vom Schwert des Geistes, vom Wort Gottes, auf das mir gegeben werde, die Gemeinde soll beten. Paulus bittet die Gemeinde zu beten. Betet, auf das mir gegeben werde das Wort Gottes, so oft ich den Mund auftue. Betet, dass es mir gegeben werde das Wort Gottes, so oft ich meinen Mund auftue. Du sollst beten für dich selber, nicht für andere zuerst mal, für dich selber. Gott, hilf mir, sobald ich meinen Mund aufmache, dass ich nicht meine Worte rede, sondern deine Worte rede, ob ich sie verstehe oder nicht verstehe. Vieles wirst du nicht verstehen. Brauchst auch nicht verstehen. Du wirst nachher sehen, die Resultate, wie Gott aktiv wird durch die Worte, die du bekennst. Denn aus deinem Mund wirst du gerechtfertigt und aus deinem Mund wirst du verdammt werden. Du hörst diese Worte, wiederholst. So wie hier Peter oder mein Sohn erzählt haben. Die spielen und die spielen wieder weiter. Und dann hört die Musik auf, die spielen weiter und dann wieder die Musik und dann spielen sie weiter. Diese Melodie, das ist der Heilige Geist. Die Harmonie des Geistes. Weißt du, der Himmel stimmt überein mit der Erde und die Erde mit dem Himmel. Fang an, mit dem Himmel übereinzustimmen. Mit dem Himmel zu harmonisieren. Glaube, was Gott sagt. Sage, was Gott sagt. Sehe, was Gott sieht. Du siehst es nicht, aber er sagt, da drüben ist es. Hinter dem Berg. Hinter dem Vorhang. Da ist es. Hinter der Mauer. Da ist es. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Sag, was Gott dir sagt, was drüben ist, was er hier in dein Leben hineinbringen möchte. Ein paar Worte, ein paar Gedanken, die ich dir helfen möchte. Oder dir geben möchte. Du sagst, es ist unmöglich. Hast du nicht schon das gesagt? Negativ bekannt. Es ist unmöglich. Ich habe diese Tage noch jemanden in der Seelsorge sagen müssen. Glaube ich, das warst du sogar. Wenn du etwas sagst, wenn du ich sagst, sag nie was Negatives danach. Wenn du sagst, ich, sag nicht, ich bin schwach. Sag dem Teufel zum Trotz. Und ich, Johannes Matutis, bin stark, bin unschlagbar. Auch wenn ich zittere. Bekenne das Positive, denn ich steht für Gott. Nicht für mich, für Gott steht das. Ich kann nicht. Ich will nicht. Du hast dich schon festgelegt, wenn du sagst, ich will nicht. Ich komme nicht. Ich brauche nicht. Du hast dich schon festgelegt. Da braucht man nicht mehr weiter diskutieren. Da erübrigt sich alle Diskussion, alles Zeitverschwendung. Ich schaff's nicht. Das garantiert, das kann ich dir schon schriftlich geben, mit dem Siegel. Du schaffst es nicht. Aber mit meinem Gott kann ich. So, du sagst, es ist unmöglich. Lukas 18, 27. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Du sagst, ich bin müde. Vielleicht nicht, dass du das nicht sagst. Aber Matthäus 11, 28 bis 30, da steht es, ich komm her zu mir, ich will dir Ruhe geben und ich will dir neue Kraft geben und so weiter. Ich will dir Ruhe geben. Gott sagt das. Sag das, was Gott sagt. Du sagst, niemand liebt mich wirklich. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt dich. Ich werde geliebt. Sag doch nicht das dumme Zeug, mich liebt niemand. Das bildest du dir nur so ein und gibst dem Teufel recht. Milliarden von Engeln lieben dich. Als du dich bekehrt hast, haben sie ein Halleluja gesungen durch den ganzen Himmel hindurch. Tausende von Engeln haben sich gefreut, als dein Name im Buch des Lebens eingetragen wurde. Ist das nicht großartig? Du sagst, ich vermag es nicht. 2. Korinther 12, 9. Meine Gnade reicht dir aus. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin dir mehr als genug. Psalm 91, 15. Du sagst, ich komme nicht weiter. Und Gott sagt, ich will dir deine Schritte lenken. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Ich will deine Schritte weiter lenken. Ich gebe den Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Ich mache dich stark. Sag das, was Gott sagt. Du solltest die Bibel viel mehr lesen und vielleicht manche Bücher ganz weglassen und die Bibel wieder als deine Bettlektüre nehmen. Da ist mal ein Prediger gewesen, glaube ich sogar, mir ist auch sowas Ähnliches passiert. Da macht er Hausbesuch und ja, ich nehme so normalerweise auch nicht die Bibel mit, wenn ich Leute besuche zu Hause. Ich erwarte, dass meine Geschwister eine Bibel zu Hause haben. Wir sind ja nicht in Russland. Oder im Kommunismus. Und dann fragt der Prediger und sagt, bring mir doch das Buch, gib mir die Bibel. Dann sagt der Vater zu dem Jungen, Junge, bring das Buch, das wir immer lesen. Und weißt du, womit er kommt? Mit dem Quellekatalog. Das Buch, das wir immer lesen. Nein, die Bibel. Mir ist eine alte Schwester passiert, ich besuche sie und ich sage, könnte ich deine Bibel haben, dann macht sie die Tischdecke auf und unter der Tischdecke waren so ein Stapel 8 Uhrblätter. Und dann erst unten die Bibel. Also ich möchte wissen, wann sie zum letzten Mal die Bibel gelesen hat oder hat sie die Bibel dem Teufel versteckt. So, du sagst, deshalb deine Bibel sollte offen sein und du solltest lesen, lesen, lesen und nochmals laut vorlesen. Du sagst und sag, was Gott sagt. Du sagst, ich komme nicht weiter. Habe ich schon gehabt. Du sagst, ich kann es nicht. Und Philipper Kapitel 4, Vers 13. Du kannst alles durch den, der dich mächtig macht, Christus. Du kannst durch den, der dich mächtig macht, Christus. Du sagst, ich bin nicht fähig. Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 8, ich bin fähig. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Du sagst und so weiter. Ich bin nicht wert, ich kann es nicht, aus mir wird nichts und so weiter. Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Sag nicht dummes Zeug, was du nicht kannst, was der Teufel dir einsuggeriert, sag das. Nein, du musst genau umdrehen, was du mit Gott alles vermagst. Du sagst, mir kann nicht vergeben werden. Und Gott sagt in 1. Johannes, Vers, Kapitel 1, Vers 9, und es wird dir vergeben werden. Du sagst, ich kann mir nicht helfen. Und der Herr sagt in Philipper 4, Vers 19, er will ausfüllen allen unseren Mangel mit seinem Reichtum. Er wird ausfüllen. Ich bin nichts, aber er hat alles. Seines Gold und Silber. Da gibt es so viele Bibelstellen. Und weißt du, das ist unerschöpflich. Du sagst, ich habe Angst. Und dann sagt Gott, 2. Timotheus 1, Vers 7, ich habe dir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Besonnenheit und der Stärke. Sag nicht das, was der Teufel dir sagt, sag das, sondern sag das, was Gott zu dir über dein Leben sagt. Deshalb mach dir so ein göttliches Bild von deinem Leben. Du sagst, ich mache mir so viel Sorgen und bin so frustriert und ich bin am Ende. Und der Herr sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Sag doch das, was Gott sagt. Oder du sagst, ich bin nicht klug, bin nicht gebildet genug, ich weiß nicht Bescheid. Weißt du, du bist richtig für Gott, weil du nichts mehr weißt. Selig sind die arm am Geist sind und so weiter, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und dann sagt das, was Gott sagt, wer Weisheit mangelt, 1. Korinther 1, 30, wer Weisheit mangelt, der bitte Gott darum und der wird geben, unerschöpflich oder unausschöpflich. Also höre die unaussprechlichen Worte Gottes, höre die Gedanken Gottes, verinnerliche sie und dann rede. Gott hat dir seine Worte gegeben und du musst es nur gebrauchen. Ich habe diese Tage so einen tollen Gedanken gehabt. Gott hat uns eine Kanone gegeben, durch den wir den Feind schlagen können. Das ist unser Mundwerk. Dein Mundwerk kann zum Segen, dein Mundwerk kann zum Fluch sein. Macht liegt im Wort Gottes. Gebrauche es nur. Das hat Sprengkraft. In 1. Korinther 15, höre unaussprechliche Worte. In 1. Korinther 15, 33 heißt es, böser Umgang verdirbt gute Sitten. Geh nicht mit Menschen um, die negativ sind. Geh nicht mit Menschen um, die pessimistisch sind. Geh nicht mit Menschen um, die Gottes Wort nicht glauben, die nur religiös sind, die nicht das tun, was Gott sagt. Trenn dich von solchen gottlosen Menschen. Du musst mit denen manchmal zusammenarbeiten und sowas, aber deine Freizeit, verbringe nicht deine Freizeit mit solchen Menschen. Das, was du in der Freizeit tust, das ist ausschlaggebend. Leb nicht mit Menschen zusammen, die bewusst im Widerspruch Gottes sind, die der Bibel nicht gehorchen, die sich vom Wort Gottes nicht sagen lassen. Trenn dich von diesen Menschen. Denn Gott kann in deinem Leben nichts tun, wenn du nicht voll von Worten Gottes bist. In Markus 6, Vers 1, Jesus konnte in Nazareth wegen ihres Unglaubens nichts tun, weil die nicht an den Sohn Gottes geglaubt haben. Ja, wir kennen ihn. Weißt du, so ein Kumpel. Ist so wichtig, dass du den Boten Gottes nie als Kumpel siehst. Ich bin dein Kumpel, aber wenn ich draußen bin, nicht hier. Weißt du, da bin ich Diener Gottes, ich muss Gottes Wort predigen. Und Jesus konnte in Nazareth nichts wirken, weil sie gedacht haben, Zimmermannssohn, den kennen wir und so weiter. Nein, wenn ein Mensch im Auftrag Gottes redet, ist er nicht mehr sich selber. Und ich bin auch nicht, wenn ich für meine Frau bete. Das ist mir das diese Tage, gestern oder letzten Sonntag passiert, wo ich für meine Frau gebeten habe. Ich bete, nicht der Mann bete jetzt für seine Frau, sondern ich als Diener Gottes bete für meine Frau. Das ist eine Schwester für mich. In dem Augenblick, wo ich für sie bete, ist sie für mich Schwester und ist nicht mehr meine Frau. Oder wenn ich für meine Kinder bete, es ist nicht mehr mein Sohn, meine Tochter, ich bin Diener Gottes und ich bete für einen Menschen, der total autonom, total selbstständig ist und allein vor Gott verantwortlich ist. Also ist nur noch mein Bruder, meine Schwester. Selbst wenn ich für meine Enkel bete, ich bete nicht, kann nicht für meine Enkel beten, als jetzt als Großvater. Nein, ich bete als Diener Gottes. Als Diener Gottes für meinen Bruder, auch wenn es noch so klein ist. Es ist so wichtig, dass wir diesen Autorität akzeptieren. Und Gott kann nur so viel tun, so viel Macht, wie er über uns zulassen. Paulus in Galatien, ich will noch ganz kurz, wie Gott wirkt. Wie Gott arbeitet, wie Gott zu einem redet. Wenn du mir nicht glaubst als Diener Gottes, brauchst nicht mehr hierher kommen. Ganz einfach, weil ich habe dir nichts zu bieten. Ein Arzt kann dir nur dich heilen, wenn du Vertrauen zum Arzt hast. Hast du kein Vertrauen zum Arzt, vergiss es. Der kann dir nicht helfen. Deshalb ist es so wichtig, dieses Vertrauensverhältnis. Wenn der Teufel fertig kriegt, ein Keil dazwischen zu treiben zwischen Pastor und Gemeinde oder den einzelnen Gläubigen, hat er die Schlacht gewonnen. Es ist so wichtig, dass wir nicht den Menschen sind. Und ich möchte, dass du mich nicht als Mensch siehst, wenn ich vorne sitze. Wenn ich nachher im Auto sitze, bin ich wieder Mensch. Ansonsten bin ich Diener Gottes. Oder jemand anderes, egal wer es ist. Wer Gott dient, wer im Auftrag Gottes redet, der redet Gottes Wort, der redet nicht sich selbst. Und wenn jemand weissagt, die Bibel sagt, wenn er weissagt, nicht der, wo weissagt, muss die Worte prüfen, sondern der, wo es hört. Ein paar Beispiele ganz schnell. Wie redet Gott unaussprechlich? Du sagst ja, Gott redet zu mir nicht. Also ich kann das nicht gelten lassen. Gott redet tausendfach. Also ich habe schon so viele Bilder und Mosaiksteinchen versucht zusammenzutragen. Paulus in Apostelgeschichte 14, da war eine große Erweckung, große Heilungen geschahen. Und da ist interessant, Paulus war in Galatien und die Leute haben Paulus verehrt wie Götter. Götter sind herabgekommen und haben sogar Opfer gebracht, Jupiter und Merkurius, glaube ich, war es. Oder war das dann in Milet? Also auf jeden Fall, sie verehrten Paulus wie Götter. Und das waren die Galater. Und Galater Kapitel 4, Vers 14 lesen wir, Paulus sagt den Galatern, als er zu ihnen kam, ihr habt uns aufgenommen oder unser Wort aufgenommen als das Wort Jesu Christi. Als wenn Jesus selber zu euch gepredigt hätte. Ihr habt nicht mich aufgenommen, sondern Jesu Worte. Ganz auch wichtig, sonst kann Gott uns nicht segnen. Wenn wir nicht, ihr müsst nicht meine Worte hören, das ist nur Deutsch, was ich rede, aber die Worte, die der Heilige Geist sagt. Die Worte, die Jesus zu euch spricht. Ihr habt angenommen wie Jesus selbst. Und das ist so wichtig. Oder der römische Hauptmann, Matthäus 8, Vers 5, er sagt, ich bin ein Diener, stehe unter der Autorität und sprich nur ein Wort, mein Knecht wird gesund. Und jedes Mal, wenn Israel Gott nicht glaubte, der Moses glaubte, konnte Gott nichts tun. Dann konnte er sie nicht ins gelobte Land bringen und so weiter. Es ist so wichtig, dass die Beziehung da ist, diese Verbindung da ist. Gott redet und die Frage ist, achte ich die Autorität, die Gott gegeben hat. Weißt du, wenn dir ein Priester was sagt, jetzt, ich vergesse das mich selber mal für ein paar Augenblicke. Also ich war in Süddeutschland, da war eine liebe Schwester, die war krank, ruft mich an, ich kam aus Norddeutschland, ruft mich an, Bruder Matthäus, komm und bete. Dann fragte ich, sag mal, welche Gemeinde gehörst du? Die wohnte 60 Kilometer weg, ich sollte gleich weiterfahren, konnte nicht mal meine Sachen auspacken. So, sie rief mich an, komm, ich bin in Not. Dann habe ich gefragt, sag mal, in welcher Kirche oder Gemeinde bist du? Ich bin katholisch. Prima, habe ich gesagt. Die Katholiken haben das Salbungssakrament. Das salbt die Kranken mit Öl. Ja, aber mein Priester glaubt nicht an Gott. Habe ich gesagt, es steht nicht in der Bibel, dass er glauben muss. Du musst nur gehorchen, was in der Bibel drin steht. Ist jemand krank, der geht zu seinen Ältesten, der soll mit Öl salben. Ja, aber der glaubt nicht. Sie ging hin, ihr blieb nichts anderes übrig. So, Matthäus ist nicht rausgekommen. Und war auch nicht Mitglied in meiner Gemeinde. Sie war Glied in der katholischen Kirche. Und dann soll sie zu ihrem katholischen Priester gehen. Und dann geht sie hin und der Priester sagt, ja, aber das ist Sterbesakrament. Dann sagt sie, das macht nichts. Ich kriege sowieso, die hat Erstickungsanfälle gehabt. Und dann ist der Priester hat das ernst genommen, geht mit ihr in der Sakristei, nimmt einen Tropfen Öl, macht ein Kreuzchen dran, betet. Und während des Gebetes wird die Frau geheilt. Der Priester glaubt jetzt. Der hat es sich erlebt, plötzlich Befreiung, die Frau kann durchatmen, wiederhergestellt, während des Gebetes, während der Salbung in der Sakristei, obwohl er nicht an Gott glaubte, hat sie behauptet. So, und so weiter. Der war, aber amtswegen war er Priester. Gott achtet die Autorität. Gott handelt wegen der Autorität, nicht wegen dem Priester, seinem Glauben, seiner Frömmigkeit, seinem Kult, seinem, und so weiter. Nein, weil er der Älteste ist. Oder der Gemeinde, wo sie dazugehört. Jetzt ruft mich ein paar Tage später der Priester an. Sie kennen doch Frau Meier. Ich habe gesagt, ja, was ist passiert? Wissen Sie, ich glaube, ich habe die Heilungsgabe. Und ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Aber Sie haben die Frau Meier zu mir geschickt und die ist geheilt worden während meiner Hände. Also bitte schicken Sie mir Informationen über Krankenheilung. Und später habe ich in einer Zeitung gelesen, das war in Marbach, bei Heilbronn, dass er Heilungsgottesdienste in der katholischen Kirche angeboten hat. Die Leute waren, bis zu 70 Leute kamen in Gottesdienste mit Rollstühle und hat nichts anderes gemacht, wie mit Öl gesalbt und für die Kranken gebetet. Und das hat er im Monat einmal solche Extra-Gottesdienste veranstaltet. Aber du siehst, sogar der wird gesegnet, wenn der andere gehorcht. Und deshalb, Gott hat Autoritäten gesetzt. Wenn eine Frau verheiratet ist und krank ist, soll sie zu ihrem Mann gehen und sagen, leg mir die Hände auf. Und das wird funktionieren. Selbst wenn er Heide ist und nicht an Gott glaubt, es ist ihr Haupt. Es ist ihr Haupt. Das gilt für die Gemeinde so, das gilt für alle anderen Bereiche auch so. Der Segen kommt vom Nächsthöheren runter. Alle Werke und alle Institutionen, alle Organisationen und so weiter, die einen Leiter hatten und sich an den Leiter festgemacht haben, haben immer bis noch überlebt. Ich denke nur das Christentum, Jesus Christus. Katholische Kirche, der Papst. Jetzt die evangelische Kirche, die hat keinen so zentralen Mittelpunkt. Und deshalb auch die Identität in der Landeskirche, der evangelischen Kirche fehlt es. Aber denk an Moslems und an Mekka und Mohammed und so weiter. Die haben eine zentrale Figur. Ich denke an alle anderen Institutionen, eine Firma. Wenn die Firma sich nicht an den Chef orientiert. In einem Schiff kann es nur einen Kapitän geben. Stell mal vor, es gibt 5 Kapitäne. Der eine will da, der andere will dort und der andere will dort und der andere will dort. Es gibt Chaos. Eine Firma kann nur bestehen, wenn sich alles auf den Chef konzentriert. Und ich überlege einmal, du solltest für deinen Chef heute beten. Wir haben Gebetsstunde. Und wenn du einen Arbeitsvertrag bist, irgendwo wieder ein Chef. Stell mal vor, ein Chef, der 1000 Leute betreut hat. Du hast schon ein Problem mit deinen eigenen Sorgen, aber der muss für 1000 Leute sorgen. Und wir sollten die Vorgesetzten besonders segnen, damit es denen gut geht. Wenn es denen gut geht, geht es dir auch gut. Geht es denen dreckig, geht es dir auch dreckig. Und wir haben uns vielleicht hier versündigt, warum es uns hier und da mal schlecht geht, ist, weil wir die Autoritäten vernachlässigt haben. Wir sollen für die Obrigkeit beten und nicht, dass sie sich bekehren. Leute, hört auf, dass sich zu bekehren. Du darfst nicht glauben, dass der Kaiser von Rom sich bekehrt. Kann's. Aber das Geheimnis ist, warum wir für die Obrigkeit beten sollen. Damit wir in Freiheit sind und unbehelligt am Wort uns erbauen können, Frieden haben, damit es uns gut geht, damit wir gut versorgt sind, gut beschützt sind, damit alles ordentlich zugehen kann, damit wir Sicherheit haben. Das sind die Gründe, warum wir beten sollten für die Obrigkeit. Das andere ist um das Heil der Menschen. Und noch etwas, was mir so groß geworden ist, diese Tage im Hauskreis in Frankfurt-Oder, während zur Bibelbetrachtung, plötzlich sagt mir Gott auf einen Punkt, wofür sollen wir beten? Und wir haben heute Nachmittag Gebetsstunde. Wofür soll ich beten? Und da heißt es in Epheser Kapitel 6, die letzten Verse, und betet für alle Gläubigen. Betet für alle Gläubigen. Und dann gab es eine Diskussion, ja, und was ist mit den Ungläubigen? Für die Ungläubigen sollst du beten, dass sie sich bekehren. Dass sie zum Glauben kommen. Dafür sollen wir für die Ungläubigen beten. Aber wir sollen für die Gläubigen beten. Und ich habe mir so einen Film angeguckt von der Monika, was du mir gegeben hast. Und das geht in die gleiche Richtung. Und ich finde es ganz toll. Bloß wir können das wahrscheinlich nicht zeigen. Wir müssen da umdisponieren. Aber irgendwann mal zeigen wir das. Und das so, wenn wir die Leute nicht mehr beschützen, nicht mehr für sie beten, wenn wir sie nicht mehr decken, dann hat der Teufel freie Hand. Fang an, für die Gläubigen zu beten. Für die Gläubigen, die du kennst, mit die gläubig gewesen sind, die der Teufel ein Bein gestellt hat, zu Fall gebracht hat, fang an, für die Gläubigen zu beten. Wir beten viel zu viel für die Ungläubigen und vergeuden unsere Kraft mit den Ungläubigen. Die Gläubigen brauchen dringender Gebet. Solange Jesus auf der Erde war, hat er für Petrus gebetet. Petrus, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Aber jetzt ist Jesus im Himmel. Und wir sollen füreinander beten, uns gegenseitig stärken, uns gegenseitig schützen, uns gegenseitig in Sicherheit bringen. Weißt du, Gott redet, da fällt einer mal, da strauchelt einer, da liegt einer am Boden. Wir sollten für die Gläubigen beten, Herr, hilf, dass er zurechtkommt. Herr, bau eine schützende Mauer um ihn. Herr, du siehst, jetzt wird er schwach im Glauben, jetzt strauchelt er schon, jetzt schleudert er schon. Herr, halte ihn, dass er nicht von der Bahn abkommt. Wir sollen für die Gläubigen beten. Haben wir genug Arbeit, wenn nur die Gläubigen... Die Gläubigen, die du schon in deinem Leben schon an dir vorübergezogen sind, denen du mal die Hand geschüttelt hast. Herr, segne alle Gläubigen, denen ich mal die Hand geschüttelt habe, die ich in der Hand genommen habe, mit denen ich Brot geteilt habe, mit denen ich ein Stück weit in der Straßenbahn gefahren bin. Segne diese Gläubigen, ob wir es von unserer Gemeinde sind oder anderer Gemeinde sind, spielt jetzt keine Rolle. Die Gläubigen, wir sind eine große Familie letztendlich unterm Strich. Fang an, die Gläubigen zu segnen. Dass sie ja das Ziel erreichen. Denn du wirst all diese Gläubigen mal im Himmel sehen. Und alle sind Perlen Gottes vor diesen Gläubigen. Und ich habe gedacht, Mensch, und wir haben angefangen, für Gläubige zu beten. Auf Frankfurt-Oder war das. Betet für die Gläubigen. Nicht nur für mich, sagt Paulus, auch für alle Gläubigen. Für alle, die Jesus Ja gesagt haben, zu Jesus Ja gesagt haben, die sich für Jesus entschieden haben mal. Die sich taufen ließen. Eigentlich sollten wir Paten sein, und zwar, die Kirchen haben ja Patenschaften nur für eine Person und so weiter, aber das geht meistens nur wegen Geschenke. Wir sollten Paten sein für, mit den Gläubigen, Patenschaft übernehmen. Vielleicht übernimmst du heute Abend Patenschaft für irgendjemand, wo du nahe steht, ans Herz gewachsen ist, die sympathisch ist. Na, lass mal, das ist egoistisch sympathisch. Nimm Menschen, die dir unsympathisch sind. Nee. Weißt du, die Menschen, die unsympathisch sind, die sind die Menschen, die Gott in den Weg gestellt hat. Jeder Genie hat ein Gegenüber gehabt und an den hat er sich gerieben und hoch groß gerieben. Ob es Goethe und Schiller war, Mozart und Beethoven waren, die großen Künstler, die haben sich alle aneinander groß gerieben, hoch gerieben. So praktisch das Gegenüber, und Gott hat dir ein Gegenüber gesetzt. Der schreibt von dir zwar alles ab, aber was soll's? Fang an, für die zu beten. Goethe wollte den Schiller nicht sehen. Er hat, glaube ich, nur zweimal in seinem Leben gesehen, mit ihm was zu tun haben wollen. Weil es so sein Gegenstück von ihm war. Und vielleicht willst du auch den einen oder anderen gar nicht sehen. Aber das sind die Genies. Und Gott will uns zu einem Genies machen. Und das gehört zur persönlichen Entwicklung und Reife. Und an dem reiben wir uns hoch, arbeiten wir uns hoch. Also Gott spricht in so vielfältiger Art und Weise, dass du es gar nicht fassen kannst. Vor Zeiten hat er so geredet, Hebräer 1, und zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns geredet, zu allerletzt durch den Heiligen Geist und zu allerletzt durch den Prediger. Und wenn es keinen Prediger mehr gibt, dann fliegt ein Engel durch den Himmel mit dem Evangelium in der Offenbarung. So, also Gott spricht. Als ich meiner Frau sagte, ich gehe nach Berlin, sie ist explodiert. Lebten damals in Heilbronn. Und dann wollte sie sich ablenken. Und dann hat sie Radio eingeschaltet. Ich liebe Berlin. Und dann hat sie gesagt, und ich nicht. Aber trotzdem. Weißt du, Gott spricht sogar durch Radio. Ohne Radioevangelisten. Ich liebe Berlin. Und wenn Gott zu dir redet, und das ist, wenn Gott gesprochen hat. Jemand kam zu mir und sagte, weißt du, du kannst nicht mehr vernünftig predigen. Jedes dritte Wort oder jedes Mal, wenn du anfängst zu predigen, du sagst, lass dich taufen. Für diese Person war die Taufe ein Problem. Hat über die Taufe diskutiert und ich konnte reden, was ich wollte. Irgendwie war das Stichwort Taufe. Obwohl es nicht meine Botschaft ist zu taufen. Oder die Taufe als solches. Aber wenn du ein Problem hast, spricht überall Gott. Auf tausend Arten und Weisen. Ich werde es nie vergessen. Ich kaufte mir ein neues Auto. Zum ersten Mal. Aber es war so ein gelbes Auto. Sonderaktion von Audi. Gelbes Auto. Ich habe zu meiner Frau gesagt, also solche Autos fährt nur die Bundespost. Aber ich, welcher Mensch fährt ein gelbes Auto? Aber es war Angebot, es war 2000 Mark damals, glaube ich, billiger oder war eine Sonderaktion und ich kaufe mir dieses Auto. Du, und was ist passiert? Als ich nachher das Auto hatte, soweit war, an jeder Kreuzung stand fast irgendwo ein gelbes Auto. Ich war entsetzt. Vorher habe ich kein Auge dafür gehabt, kein Ohr dafür gehabt. Aber dann plötzlich, wenn ich drauf eingehe, merke ich plötzlich, überall gelbe Autos, alles Sonnenblumen. Wenn Gott redet und wenn wir Ja gesagt haben, und ich habe mich so angefreundet, weißt du, es war unfallsicher auf diese dunklen Straßen, so ein schwarzes Auto wird gleich angefahren, aber so gelbe sieht man schon von Weitem. Ich habe gedacht, das sind Vorteile. Plötzlich habe ich diese Vorteile entdeckt. Aber zuerst habe ich nur Nachteile gesehen und irgendwie, ja, ungewohnt. Aber wenn Gott redet, ist es ungewohnt. Unverständlich oftmals. Aber dann, wenn wir nachher drin sitzen, angenehm. Lass uns aufstehen. Und lass uns für die Menschen beten, die unser Gebet brauchen. Lass sie von Gott zeigen. Lass sie von Gott zeigen, wer ist es. Und vielleicht ist es eine ganze Menge. Zuerst einmal, wir beten für diese Menge von Menschen. Gott weiß es. Kannst du Musik ein bisschen lauter drehen, Bruder? Und wir wollen einfach unsere Stimme erheben. Jeder sagt selbst, und ganz besonders gegen diese stacheligen Menschen, die so Dornen und Disteln sind, die einen so piesacken und einen so quälen. Vielleicht ist es derjenige, der dich am allermeisten quält, dem Reich Gottes am allernächsten. Und dem Himmel ganz besonders nahe. Vater, wir segnen all diese Menschen. Sag es, dass du alle Menschen segnest. Oh Vater, wir segnen alle Menschen, die uns irgendwo nahe stehen und die gläubig geworden sind. Wir segnen sie jetzt alle in Jesu Namen. Wir beten für alle Heiligen. Halleluja. Auch wenn sie manchmal noch unheilig sind. Auch wenn sie manchmal noch so unvollendet sind. Auch wenn sie manchmal noch so unvollkommen sind. Auch wenn sie auf dem halben Weg stehen geblieben sind. Herr, wir segnen diese Geschwister ganz besonders, Vater. Denn sie sind auch von dir gewesen. Und sogar wie Petrus, der schwach geworden ist, der dich verleugnet hat. Oder diese Emmaus-Brüder. Vater, wir beten für diese Menschen, dass du ihnen die Augen öffnest und dass sie dich erkennen. Brich mit ihnen das Brot, Herr. Halleluja, halleluja. Vater, ich bete jetzt für Gläubige, auch die hier unter uns sind heute Nachmittag, Herr Jesus, und die schwach sind, die so erschüttert sind über dieses und jenes. Herr, stärke sie, halte sie fest. Halte sie fest in deiner Hand, dass sie niemand aus deiner Hand reiße. Und wenn jemand krank ist, Herr Jesus, berühre du diese Person, ganz besonders hier in unserer Mitte, Herr. Die braucht unser Gebet, die braucht unsere Unterstützung. Vater, wir segnen die Lieben in unserer Mitte und die Geschwister und Freunde, die uns irgendwo in unserem Leben vorbeigegangen sind. Denk an all die Menschen und Freunde, die dich gesegnet haben, die dir mal gedient haben. Und ich denke, wir schulden ihnen unser Dank, dass wir für sie beten. Vater, wir beten all die lieben Geschwister, die irgendwo uns Gutes getan haben, die uns ermutigt haben, die uns getröstet haben, die uns besucht haben, die uns unterstützt haben. Wir segnen sie alle, egal wo sie jetzt sind. Und vielleicht ist einer und der andere, der braucht jetzt eine schützende Mauer. Gott, und du baust jetzt mit unserem Gebet heute Abend eine schützende Mauer um sie. Du umschließt sie, Herr. Du umschließt sie jetzt. Du umschließt sie jetzt. Und alle, die die Predigten gehört und haben und hören, oh Herr Jesus, du berührst sie jetzt alle ganz besonders in diesem Augenblick. Herr, und du baust eine schützende Mauer um deine Kinder.